Airway Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch.
Alles Neue macht der Dezember. Nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Bin ich nach wie vor Hammel. Magenverdauungsgeräusche, die Speiseröhre hochkommen.
Johannes als überzeugter Alkoholiker nichts trinkt.
Wir gar nicht. Gerade. Ich knabber nur an Kakteen rum. Jetzt wieder schlachte ich so Kamel.
Wir trinken gerade kalte Muschi.
Wenn's klappt, ja, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar.
Du im Kühlschrank,
ja,
da.
Ja, wollen wir heute einfach. Ich hab jetzt so Bock auf.
Verpiss dich.
Naja, die Botschaft kam rüber, glaub ich. Alles neu.
Airway Gamescast, wir sind gerade für euch.
Hallo und herzlich willkommen zur 179. Ausgabe des Airway Gamescast. Ich darf euch begrüßen und mit ich ist Alexander Vogt gemeint und mit wir sind Jans Metz gemeint und Florian Preisser, die Runde, die dieses Trio komplett machen. Eine Runde ist es ja nicht, denn wir sitzen ja nicht im Kreis, wir sitzen ja quasi im Halbkreis.
Im Dreieck.
Ja. Man könnte ein Pentagramm zeichnen, wenn wir noch zwei andere hätten, damit wir fünf sind. So, lasst uns gar nicht lang um den heißen Brei drum rumreden, dass wir nicht mehr Papst sind und dass Italien keine Regierung hat, sondern lasst uns über Spiele reden. Und da hat, glaube ich, jeder von uns, ja, bin ich mir nicht sicher, aber ansonsten weiß ich, dass jeder von uns interessante Titel gespielt
Fragen
hat.
Fragen wir doch gleich mal den Jan, ob es wirklich so ist. Dass ich Assassin's Creed 3 durchgespielt habe, ist das interessant? Dass ich super finde und dass ich die immer Ankündigung, noch. Die dann bestätigt wurde.
Dein Traum ist wahr geworden, auch wenn es noch ein Spiel geben würde, wo man nur mit Schiffen fährt.
ja, ich habe einen Piratenfetisch. Und ich bin froh, dass Ubisoft das erlaubt.
Heißt,
dass
Black Flag. Haben wir nicht letztes Mal drüber gequatscht, dass es cool wäre, wenn es nur ein Piratending jetzt geben wird?
Ja,
schon,
ich meine
denn,
ja.
Wie äußert sich dein Piratenfetisch, dass du auf Männer mit Holzbeinen stehst, oder?
Oh ja. Und Augenklappe. ich spiele sowas gerne und ich mochte auch die entsprechenden Filme um Captain Jack Sparrow sehr gern.
Boah, Popcorn-Piraten.
Ja, aber ich mochte auch so hier mit,
wie hieß er? Ja, das ist schrecklich.
Pfui. Wie hieß er denn? Da gab es doch noch mehr, auch in den 90ern, mit, war das Gina
Davis? Natürlich mit Gina Davis, die Piratenbraut, die, genau. Der Film, der das Studio.
So herrliches Sonntag nach dem Nachmittag, es kommt nichts anderes Kino.
Ja, völlig zu Unrecht, völlig schlecht bewertet in so der allgemeiner Fachpresse.
Ich gucke den immer wieder gern.
Ich auch, ich finde den auch klasse, die Piratenbraut. Und vor allem, war die. Dieser Film fast allein dafür verantwortlich, dass das Studio Karl Rolko, was dahinter war, pleite gegangen ist. es war irgendwie so ein 150 Millionen, das ist John Carter aus den 90ern quasi. Irre viel gekostet, irre wenig eingespielt und man muss sagen, 5 oder 6 Jahre zu früh. Denn als dann Johnny Depp mit dem Piraten loslegte, war das plötzlich voll in. Und Piratenbraut hatte auch ein paar coole Szenen.
Eben, so. Also wie gesagt, das ist also für mich immer noch dieser typische, es ist Kabel 1 oder Vox, die den so Samstag oder Sonntagnachmittag bringen. Meistens eher Sonntagnachmittag.
Kann ich Kabel 1 haben, weil da läuft gerade Bud Spencer.
Ja, da wie läuft immer Bud Spencer. aber nee, ich gucke das gerne und so Piratenfilme, so Abenteuer und auch dieses zum Beispiel Master and Commander, also so gerade so mit alten großen Segelschiffen oder so, fand ich immer
cool, stimmt.
Immer schön seichte Unterhaltung.
Aber man muss ja sagen, sowohl im Kino als auch bei Videospielen, so viele Piraten gibt es gar nicht.
Nö, aber ich weiß aber, eins meiner ersten Spiele war halt auch Sid Meier's Pirates.
Ja.
Monkey Island, also it lässt mich nicht los.
Ja.
Und daher war ich sehr froh, dass dieses Black Flag offensichtlich mehr Schiffe, mehr Piraten, Karibik.
Aber diese Begeisterung wird nicht von allen geteilt, ich sage es.
Ich weiß. Also wie gesagt, es hat ja auch bei mir relativ lange gedauert.
Allein schon die Begeisterung für Assassin's Creed 3 wird nicht von allen geteilt.
Das stimmt. Und ich muss auch sagen, Assassin's Creed macht es einem auch nicht leicht. Der Anfang ist halt wirklich zäh und hat mich ja, wie gesagt, auch lange abgeschickt. Ich habe es damals, als hier die Promo, die Debug ankam, zwar halt mit dem Serien von anderen Welten so ein bisschen viel gespielt, aber als dann rauskam, ich hatte einfach keinen Bock drauf. Ja. Ich hab zwar so noch, als das Muster hatte, halt so die anderthalb Sequenzen halt so noch mal gespielt, aber da hat es nicht Klick gemacht. Also es braucht da erst noch wieder, wie üblich, so ein bisschen Abstand, ein bisschen Zeit. Und selbst dann, also erst so ab Sequenz 7 oder 8, würde ich sagen, geht's erst wieder richtig los. Dann ist die Story voll in Fahrt, die Charaktere, die ganzen Missionen, dann wenn du die Schiffsmission mit der Aquila hast, und die fand ich so super. Und ich fand es halt auch sehr gut. Es ist Assassin's Creed, was wenig auf den Dächern spielt, muss ich sagen.
Hey,
ja. Ich habe mich relativ im Vergleich zu den anderen wirklich sehr wenig. Endlosen
Wäldern.
Ja, ich habe mich sehr wenig über den Dächern oder auch in den Bäumen aufgehalten.
Ja. Aber fandest du nicht manchmal die Missionen nervig, die so irgendwie nur diesen einen Failstate hatten oder so, wo du nicht entdeckt werden durftest oder wo so bestimmte, wo du so irgendwelche Anführer ausschalten musstest der Reihe nach, und dann hast du den ersten ausgeschaltet, dann hast du den zweiten ausgeschaltet, dann hast du beim dritten wurdest du entdeckt, musstest du wieder von vorne anfangen.
Also, wenn man diese volle Synchronisation erreichen wollte, ja, da war es...
Nee, so. Es gab schon Missionen, wo einfach die Mission dann gescheitert ist.
Also, ja, gut.
Das fand ich halt, glaube, du meinst diese Camps da einzunehmen oder diese.
Naja, also es war eine Mission, ja, auf genau, alle Fälle, weiß ich, wo man drei Anführer umbringen sollte, und die musste man, da gab es halt keine Save-Punkte. Nicht so wie bei meinem schönen Tomb Raider, wo alle 10 Sekunden gesaved wird.
Ich überlege gerade. Also es lief eigentlich immer recht gut. Was mich nur ein bisschen schade finde, ist, dass zum Beispiel dieses Adlerauge, was du immer hattest, das hast du in den vorigen Teilen also immer sehr häufig nutzen müssen, um dein Ziel überhaupt zu identifizieren.
Ja, weil du das ja auch ein Assassine bist.
Ja, das ist ja auch ein bisschen untergegangen. Das ist das Ding.
Untergegangen.
Du hattest halt bei Teil 3 halt definitiv viel mehr Story, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, irgendwie dieses Adlerauge, dieses Ausspähen des Ziels oder so halt identifizieren, so viel mehr eingesetzt, außer so plakativ zu sagen, per Untertitel, drücke jetzt Adlersicht, ihn zu finden. Und du weißt genau, okay, ich weiß dummerweise aber auch, wie er aussieht.
Hast du den ganzen Nebenscheiß denn gemacht hier?
Ja,
hast
ich bin fast durch. Also ich habe
mit allem.
Also ja,
1000 Gamerscore.
Da noch nicht, bin irgendwas bei.
Machen wir schnell die Konsole an. Der Jan kann ja viel erzählen.
Ich habe die Homestead quasi komplett. Ich habe die Schiffsmission alle fertig. Mhm. Bin jetzt noch an dieser Schatzmission, hier der King Kids Schatz, oder wie der heißt. Mhm. Da bin ich jetzt erst
klingt,
in der
als
Mitte.
Ob das von McDonald's ist.
Also. Ja, ich weiß nicht, ob er
immer mit jetzt Kids, im Sparmenü, so. Das Happy Meal.
Wurde auf jeden Fall halt so, bis du auf so einen alten Schiffsfriedhof, wo du so durch bist, jetzt geht's demnächst.
Da gibt's immer so nur einen, oder?
Altes Schloss.
Diesen Schiffsfriedhof gibt's nur einmal, ne?
Ja, also den... Also
bei dem fand ich so geil, und der kam einfach, also kam nicht mehr.
Na gut, das ist ja fast eher nur so ein Geschicklichkeitsparcours, den du da bewältigen musst.
Ja, aber das ist doch voll cool.
Ja, ist auch wirklich geil. Das nächste, was ich ist halt, wo ich angefangen habe, aber noch nicht durch habe, ist halt, das ist nur so ein altes Schloss, wo du halt dann so dich durchhangeln musst. Und dann gibt's noch eine vierte, musst halt diese vier...
Ist das ein Geisterschloss?
Ich glaube. Auf jeden Fall musst du diese vier Schatzkartenteile zusammenkriegen, um halt diesen Schatz dann halt zu bergen. Die Mission fehlt mir noch. Und da muss ich noch ein bisschen blöden Almanach-Seiten einsammeln, weil es definitiv das
Aber das machst du auch? Ist. Ja, das ist so nervig, wenn die immer so rumfliegen und du
das Ding ist, ich habe halt schon beim normalen Spielen durch Zufall halt relativ viele schon so mit eingesackt.
Ja, ja.
Und das heißt, es fehlt nicht allzu viel von diesen, das sind glaube ich 32 Stück oder so. Es fehlt nicht mehr so viel, um es
zu vervollständigen. Aber werden die noch angezeigt auf der Karte, wo die da. Ja, genau, stimmt. Ja, ja.
Was mir halt ein bisschen fehlt, sind noch die Truhen.
Ja, und die Federn zum Beispiel.
Oh, das geht. Also da muss ich nachschauen, aber viel dürften es da auch nicht mehr sein.
Ach stimmt, da gibt es ja immer noch. Ja. Dann waren das die Fahnen. Aber die Federn in Assassin's Creed 2 oder so waren noch super nervig.
Oh, irgendwie. Ja, definitiv. Also am schlimmsten fand ich aber Teil 1 noch die Fahnen, weil es 300 Stück waren.
Mhm.
Oder waren es sogar 400? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war halt so relativ nervig.
Ich finde auch, Simmeln, aber das haben wir schon, ich möchte nur noch mal meine Petition unterschreiben, wenn Such- und Sammelgegenstände in einem Spiel sind, immer eine Möglichkeit anbieten, egal wie im Laufe des Spiels, dass ich die angezeigt bekomme.
Ja.
Das muss Pflicht sein. Und daran werde ich entscheiden, ob GTA 5 eine 9 oder eine 10 von 10 ist. Wenn die da wieder Sammelgegenstände machen und das mir nicht auf der Karte anzeigen.
1000 Tauben.
Ja, dann ist das nur, um Lösungshefte zu verkaufen oder Karten. Oder
so. Ja. Nee, was ich ein bisschen wirklich von diesen anderen Assassin's Creed untypischen Sachen bescheiden finde, ist dieses Handelssystem da, dieses Geschäftsbuch, was du da hast. Das ist ja so beschissen hakelig gelöst. Wenn man halt diese Homestead, also diese Siedlung da halt aufbaut mit den ganzen Handwerkern und so.
Mach mal dein Mikro nur ein bisschen mehr zum Mund, genau. Weil das ist ja kein Nasenmikro. Ich habe immer nur Sorge, so. dass die Leute.
Okay, jetzt müsste es hoffentlich besser sein.
Ja.
Und dieses Geschäftsbuch ist halt von der Steuerung her so hakelig. Ich habe die Leute jetzt so ziemlich alle aufgelevelt, dass sie die höchsten und wertvollsten Güter herstellen können. Muss aber noch diese Liefermission für halt Boston und New York noch erledigen. Und da musst du halt so bestimmte 5, 6 verschiedene Güter in Menge XY produzieren und dann liefern oder so. Und dieses A kannst du, wenn du so einen Konvoi machst, immer nur ein Stück von einer Sache halt in den Wagen packen musst. Also wenn du was ich da das Upgrade hast und da 5, 6 Stück in so einen Konvoi reinpassen, selbst wenn du dann halt die komplette Ladung heute, hast du 10 Stück im Lager, du musst alle einzeln in diese Slots reinpacken, was total nervig ist. Oder wenn du dann Sachen herstellen kannst, du hast die Pläne, dir fehlen aber noch Unterbausteine, kannst du nicht sagen, nicht automatisch, musst du die alle einzeln auch noch wieder über dieses umständliche Menü herstellen.
Was kriegst du nochmal davon? Was hast du davon?
Irgendwie? Irgendwann dieses Achievement 50, 50 Kilometer perfekt. Nee, das ist halt, das Problem ist halt, ich habe halt beim normalen Spielen halt schon so sehr viel davon erledigt, dass es nicht mehr so viel ist, dass ich jetzt sagen würde, ich habe es mir nicht aufgespart oder so. Yeah. Und das finde ich eigentlich halt recht gut in Spielen, wenn sie halt, wenn du durchs normale Spielen, durch den normalen Verlauf schon so weit kommst, dass du, ich sag mal, 70, 75, 80% von diesen Dingen erledigt hast, dass du nur noch wenig extra Arbeit danach machen müsstest, um das zu vervollständigen.
Ich finde es gut bei normalen Spielen, wenn die das so vom Aufbau her machen, dass du so ab der Hälfte oder so zum Beispiel alles an Sammelgegenständen oder an Aufrüstungsgegenständen theoretisch finden kannst und dein Charakter durch Fleiß und durch Geduld und durch Arbeit ausmaxen kannst, damit du es dann in der letzten Spielhälfte irgendwie vielleicht leichter hast. Ja, weil du einfach so viel Zeit investiert hast oder so, durch Grinden oder durch ähnliche Sachen, aber dass du auch wenigstens von deinem ausgemaxten Charakter was hast.
Ja.
Weil ich finde es immer doof, wenn Spiele immer so, erst am Ende, in der letzten Stunde, hast du so irgendwie deine beste Rüstung, deine geilste Waffe, alles ist geil. Und dann hast du wieder Abspann.
Ja.
Und dann denkst du dir so, ja, hier, mach doch New Game Plus oder irgendwas, aber nee, weil ich würde ja gern im Spiel wenigstens auch mal ein bisschen das genießen können, dass ich so übermächtig bin.
Ja.
Und
das stimmt schon.
Zum Beispiel,
aber es muss halt auch trotzdem diese Balance mit dieser Übermacht stimmen, womit ich im Grunde bei Crysis 3 wäre.
Er muss nicht stimmen.
Gerade Crysis 3 wird dadurch, dass du mit diesem Anzug so dermaßen mächtig bist, du fühlst dich so als Mr. Unbesiegbar, das macht dann halt auch nicht unbedingt so viel Spaß.
Ja. An mir hat es auch so nicht viel Spaß gemacht. Ich habe ja jetzt einen PC auf Arbeit, der so sehr up-to-date ist. Da habe ich halt Crysis mal allein aus Demo-Zwecken reingemacht. Habe dann die ersten, also bis man in diesem Biodome drin ist und sich das erste Mal in diesem Ding rumläuft und dann die Minen bekämpft oder so.
Mhm.
Das fand ich auch witzig, weil mit den Minen irgendwie erzählt er mir so irgendwie, hey, du machst hier, ist ein Minenfeld, guck dir das erst mit deiner Nanovision an und ich sehe einfach so eine Mine und schieße mit einem Pfeil drauf und alle anderen Minen explodieren und dann sagt er so, okay, so kann man es auch machen.
Also, okay, darauf reagiert er,
ja,
weil ich bin bei dem ersten Gang halt so stur dem gefolgt. Er sagt, okay, mach das Visier, ich kann sie hacken.
Also ja, genau.
Ich habe
mit dem Pfeil raufgeschossen, dann sind alle explodiert und dann so, ja, so kann man es auch machen. Also das war ganz cool.
Das habe ich später halt auch gemacht, weil es halt einfach so zu weit weg zum Hacken war und da gerade so eine schöne gegnerische Patrouille dann halt war.
Aber ich muss sagen halt, ich fand es halt auch gerade am Anfang, wo du außen bist halt, was eigentlich mehr aussieht wie eine Bohrinsel, aber weil dieses vom Setting her sieht halt aus wie eine Bohrinsel, aber es ist halt das Außengebiet von diesem Biodome. Mit dem Regeneffekten, dann hast du diese ganzen, auch beim PC sehr cool umgesetzten, diese Battlefield-Effekte. Immer so diese Lens-Flare und du hast Schmutz auf deinem Visier, du hast Fettflecken und sowas. Sieht alles super aus. Auch die hier, dein Kollege hier, der Psycho, Gesichtsanimation, alles toll.
Sieht geil aus, ne?
Und dann gehst du in diesen Biodome rein und siehst plötzlich so diese überwucherten Häuserschluchten und denkst dir so, boah, ist das geil. Wenn ich nur nicht jetzt diesen langweiligen Shooter spielen müsste. Also wenn das jetzt wenigstens irgendwas Cooles wäre, aber so hatte ich echt...
Crysis ist ein gottverdammtes Supermodel. Sieht geil aus, aber sobald es den Mund aufmacht, interessiert es dich nicht mehr.
Und das ist, glaube ich, das, was wir eben auch bei der Sony-Pressekonferenz bei Killzone so ein bisschen hatten. So, das sieht super geil aus, aber sobald es in den normalen Spielmodus schaltet, wirst du sofort daran erinnert, dass du eigentlich diese Art von Spielen schon so überspielt hast. Was nicht heißen mag, dass wenn du jetzt 15, 16, 17 bist und noch nicht zurückgucken kannst auf 10 Jahre Shooter spielen, dass es dann nicht immer noch extrem geil wirkt. Aber
eben, also Crysis macht auch in der Hinsicht, also das so Bewegung, Waffendesign und so, ist ja alles ziemlich cool. Da macht das ja im Grunde auch keine Fehler.
Man muss halt noch mal Bock drauf haben.
Ja, also wie gesagt, es ist immer noch ein sehr, sehr, sehr guter Shooter.
Ja.
Nur für die meisten wird es so sein, sie kennen das alles schon. auch wenn die jetzt mal ein recht originelles Setting haben. Ich meine, ja, das Ding sieht Gott sei Dank nicht aus wie New York, aber hätten sie es nicht gesagt, hätte es ja auch keiner erkannt als New York, was da dieser Biodome da darstellen soll. Das sieht schon, ist ein cooles Setting, gerade auch mit diese hohen Gräser da, die Kämpfe da drin, wenn er dann auf diese Vollspektrum-Sicht oder wie das heißt.
Nano-Super-Duper-Sicht.
Oder so schaltest du so. Das ist ganz cool. Also, das hat was. Also, gerade dieses hohe Gras, also durchschleichen, so sieht super aus. Könnte man, hätten sie viel, viel stärker nutzen sollen irgendwo. Ja, das ist halt sehr kurz. Also,
ja,
wie ein Supermodel, wenig Umfang.
Das ist halt irgendwie auch zu wenig, so irgendwie nur so eine geile Grafik und dann zu sagen, so im Grunde halt von A nach B und zwischendurch Gegner umbringen. Also da fehlt mir so ein bisschen sowas, dass ich noch Nebenaufgaben habe, die irgendwas.
Die sind ja dabei.
Ja, aber sind die.
Die sind aber auch Geballer, ne?
Ja, das ist keine Nebenaufgabe. Das
ist ein reinrassiger Shooter, ja. Und da macht es halt, also.
Ist denn die KI eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, ist die KI eigentlich ein bisschen besser geworden, weil die war ja in den alten Crysis immer so.
Sie ist besser, fällt aber halt auch noch in alte Muster zurück. Und man sollte definitiv nicht auf den unteren beiden Schwierigkeitsgraden spielen. Sonst ist das halt wirklich, sonst bist du mit diesem Anzug so dermaßen übermächtig, dass dir das halt alles so, keine Ahnung, wirklich dir die Lust vergeht. Also da macht Halo zum Beispiel die viel, haben sie ja, selbst wenn es vorgeschriebene Skripte sind, die sie ablaufen lassen, so Gruppenangriffe oder halt auch andere Angriffstaktiken, was du verwendest, dich mal einkreisen, das macht Halo viel, viel besser als Crysis zum Beispiel.
Also, ja, ich fand zum Beispiel auch so ungleichmäßig, also manchmal hatte ich den Eindruck, gerade bei Crysis beim ersten auf dem PC, dass die KI nicht clever war, aber halt in der Sichtweite und so viel zu gut war. Also die konnte mich aus 100 Kilometer Entfernung aus dem Hubschrauber im Gras sehen, weil ich nun nicht eben auf Unsichtbarkeit gemacht hatte. Aber wenn ich denke, wenn ich so irgendwie in Knie oder so, weißt du hast ja manchmal so, dass du dich so hinter Gebüsch oder so versteckst, wo du selber schon fast gar nicht siehst, weil dann da Blätter vor den Augen hast. Und dann denkst du so, oh cool, das ist eigentlich
Das hatte ich aber auch oft in Crysis 3, als ich es angespielt habe.
Ja.
Und war wirklich, ich dachte,
und die
mich
sehen
kann eigentlich so, keiner sehen.
Genau. Und die sehen dich sofort und schießen auch sofort auf dich und reagieren viel zu schnell, wo man sich immer so denkt, so da braucht man eher so eine Art auch ein bisschen künstliche Dummheit.
Das ist ja schön, dass du das sagst. Ich dachte schon, ich wäre zu blöd für das Spiel.
Also nö, also konnte ich mal nicht so bestätigen, dass das halt, ich bin immer noch, wenn ich halt wirklich irgendwo in Deckung war, und geduckt war, haben sie mich wirklich halt nicht gesehen. Habe ich mich aber halt wirklich dann halt rausgelugt oder halt bin halt um die Ecke gegangen oder so, da haben die mich schon halt gespottet.
Ja,
also aber das heißt, ich habe sie ja meistens auch gesehen und ich habe sie ja auch immer sehen können, wenn sie halt so jetzt leider verschwunden sind und ich wusste, sie sind da. Also das fand ich eigentlich in der Hinsicht von den Sichtweiten, ich hatte keine so extremen Beispiele wie aus dem Helikopter und 100 Meter, genau. 100, 200 Meter weg. Das hatte ich jetzt nicht.
Bei Crysis, gerade die Helikopter waren halt irgendwie immer super fies, weil sie einen super erkannt haben. Und da gab es ja bei Crysis 1 die Insel, da gab es ja auch noch diese Reisfelder und sowas, da gab es ja viel, viel weitere. Aber da gab es auch Wälder. Und wenn ich mich in einem Wald verstecke oder in einen Wald reinrenne und ich habe überall Blätter und so, dann glaube ich einfach nicht, dass der Hubschrauberpilot durch diese Blätter hindurch, aber immer genau auf mich draufhalten kann und mich auch nie verliert. Das war halt
ja, gut,
immer,
das war super. Also in der Hinsicht finde ich das schon, aber sie hat halt auch, also ich finde sie generell schon besser und sie, teilweise agiert sie ja clever als auch in Crysis 2 oder so, aber sie hat trotzdem auch, das heißt mal wieder, wie Aussetzer, ich habe Typen gehabt, dass die halt einfach da ist mein Pfeil halt so wirklich so knapp am Ohrläppchen vorbeigerauscht. Das hat die nicht interessiert. Oder dass sie halt.
Weil das Nano-Pfeile sind.
Ja. So, das sind, glaube ich, Titan-Pfeile oder was. Aber irgendwas haben sie mir halt auch über diesen Predator-Bogen und so stylisch cool erzählt. Und jedenfalls.
Weißt du, wer auch einen Bogen hat?
Lara?
Oh, ja.
Möchtest du unbedingt über Tomb Raider reden?
Er ist so verliebt in die gute Lara.
Na gut.
Das liegt nur an Nora, an seinem Date mit Nora.
Nee, das liegt nicht an Nora.
Nein.
Die Stimme finde ich ja gar nicht so toll, aber wir sind ja noch bei Crysis.
Und jedenfalls standen sie halt einfach auch nur so hinterm Pfosten. Ich hockte so auf der anderen Seite und sie haben stumpf nach Verstärkung gerufen.
Also, wie ist denn der Anteil mit den Außerirdischen da? Also bei zum Beispiel, ich fand bei Crysis 2 ja eigentlich die Kämpfe gegen Soldaten immer lustiger, als wenn dann die Skrin oder wie die da hießen. Die Skrin waren die aus Command & Conquer.
Seth und Cell. Ja, Cell sind Seth, die Menschen, Seth sind die Aliens.
Leicht zu merken.
Ja.
Ist das so auch wieder Hälfte-Hälfte oder kämpft man mehr gegen Menschen? Oder ich fand die eigentlich ziemlich nervig, weil da gab es dann wieder diese typischen Super-Grunts oder so, die halt irgendwie ganz viel einstecken konnten. Und
ja, also du hast relativ wenig neu. Also du kriegst die meisten, lass mich lügen, 3, 4 oder 5, die sie dir so also vorsetzen. Da hast du zum Beispiel diesen Scorcher, so ein wandelnde Schildkröte zu so einem Flammenwerfer, die ihren Panzer so vor sich klappen kann, wo du dann halt
praktisch
so eine mechanische eine, die du aber halt hacken kannst, dann um halt sie noch zu sprengen oder halt sie umkreist sie halt schnell oder so. Dann hast du noch diese komischen Springdinger, die du halt in hohem Gras bekämpfst, wo du dann halt als Taktik dir empfohlen wird, diese Panzerung da einzuschalten, dass sie dann halt abprallen und dich nicht umreißen und so. Das ist ungefähr ab der Hälfte, wo dann halt so dann auch sich die Geschichte in Anführungszeichen halt dann auflöst und wie es weitergeht.
Traut sich Crysis denn wenigstens mal eine Geschichte zum Abschluss zu bringen? Oder hast du schon wieder das Gefühl, das ist so ein, naja, könnte auch noch auf Crysis 4 und 5 geben? Ich meine, wir haben ja nun ein klar definiertes Problem bei Crysis.
Eigentlich ist es gefühlt zu Ende.
Ja.
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt eventuell irgendeine kurze Sekunde, wo was aufgeblitzt ist oder so. So, das ist zu Ende. Sag mal, so eine Hintertür gibt es, würde ich schon sagen, so am Schluss. Aber das will ich jetzt hier nicht Podcast sagen, weil das wäre halt wirklich
krasser
Spoiler.
Da wollen wir ja nicht Benzingetränken Steinen im Glashaus werfen. Nee.
Ja, ansonsten, ich habe noch sehr, sehr viel geflippert. Ich habe mir den Star Wars Pinball
ja, geholt. Das ist das Teil von Zen Pinball, oder?
Also von all denen, die es gibt. So. Also es kommt, glaube ich, für alle Plattformen, wo die Zen Pinball Studios mal einen Pinball veröffentlicht haben, kriegst du das als DLC und auf einigen Plattformen auch als eigenständiges Spiel.
Ja, und auf welcher Plattform spielst du das?
Ich habe mich für die falsche entschieden. Ich habe es mir auf die Xbox geholt.
Ja. Das ist die falsche.
Ja, aus dem ganz einfachen Grund, auf PlayStation und Vita ist es ja halt Cross-Buy. Und ich dachte mir, scheiße, eigentlich so abends im Bett nochmal eine Runde flippern mit der Vita wäre eigentlich die coolere Lösung gewesen.
Ja, aber was mich irritiert hat, ist es nicht so, dass man entgegen jeder Vernunft da zum Beispiel nicht hochkant spielen kann? Also, dass es immer Breitbild ist, weil man müsste doch denken, ein Flipper auf dem Handheld, cool, nehme ich die Vita hochkant oder so. Oder nehme ich das iPad hochkant.
Ja.
Aber ich glaube, dass es immer bei beiden immer in nur Breitsicht ist.
Ich glaube. Ich kann es ja nicht genau
sagen. Was bei Flippern ja immer ein bisschen blöd ist, weil ein Flipper ist ja eher hoch als breit.
Ja, aber ich glaube, da diese Flipper, zumindest die Zen-Pinball-Flipper halt auch sehr lang sind, müsstest du wahrscheinlich ziemlich weit rauszoomen und dann wäre es schwer, glaube ich, die Kugel zu sehen, ich weiß nicht, wie sie es gelöst haben. Also ich habe es halt nur nachdem ich die Points ausgegeben, dachte ich so, kacke, eigentlich musst du dir nochmal für die Vita holen oder für die PlayStation, um halt so noch zu zocken. Dann dachte ich mir, dummerweise, es geht ja um Highscore, du willst dich ja vergleichen. Und den Großteil meiner Liste auf Xbox Live hat halt auch die anderen Pinball-Spiele und hat sich auch das Star Wars-Ding geholt.
Okay,
ich habe auf PSN keine Freunde,
yeah.
Außer Alex und noch jemand anderes.
Ja.
Weil so meine Peer Group um mich herum ist halt auf der Xbox. Und deswegen habe ich dann halt gesagt, ach, willst du ja schon vergleichen, du willst ja schon die Rekorde der anderen schlagen. Was dummerweise ziemlich schwer ist. Aber die drei Tische gefallen mir sehr, wobei
ja, vor allem der Episode 1 Flipper bestimmt.
Nee, es sind ja nur Episode 5, Clone Wars und Boba Fett.
Ach, dann war das Clone Wars, okay. Sah der Clone Wars so aus wie...
Ja, und zumindest, also ich... Ich weiß nicht, welcher Tisch mehr. Also der Boba-Tisch ist ziemlich geil und auch der Episode 5. Der Clone Wars, weiß ich noch nicht so recht, ob der so ist, fast nur so Bahnen und so. Aber viel wichtiger ist, ich möchte so einen echten Star Wars Flipper haben. Das soll mir die jemand nachbauen.
Du meinst jemand, der sie in den Raum stellen kann,
ja,
oder was? Ach so.
So ein mechanisch-elektronischen Flipper.
Ja, aber kannst du dir doch kaufen. Es gibt ja die von Williams. Gab es doch früher mal. Also ich meine, wenn du jetzt 1.000, 2.000 Euro ausgibst, kriegst du
was. Und da also wären wir aber bei dem
also
Problem.
Also du willst, dass dir jemand einen nachbaut und dir dann schenkt.
Ja. Weil am besten auch gleich noch die passende größere Wohnung dazu.
Also es gibt die. Ich hatte da auch mal geguckt bei Flippern, weil mein Lieblingsflipper war damals zum Beispiel...
Der Indiana Jones?
Nein. der Star Trek The Next Generation Flipper oder der Back to the Future Flipper.
Ja.
Und die gibt es immer noch manchmal wieder so gut erhalten oder general überholt und dann kosten die so meistens zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Genauso wie man manchmal so diese geilen alten Outrun und ganzen Arcade-Automaten, wobei man da natürlich ein Fass ohne Boden aufmacht, weil es gibt so viele Probleme jetzt zum Beispiel mit den Displays, die Röhrenmonitore, die da drin sind, den alten, die funktionieren nicht mehr, müssen ausgetauscht werden. Da musst du aber irgendwelche CRTs oder ich so holen, die...
Ich hätte schon gerne, ich hätte so einen Street Fighter Arcade-Automaten oder so, von Street Fighter 2 irgendeins, der so, hätte ich ganz gerne. Das wäre so ein Ding. Und so einen klassischen Lightgun-Shooter und so ein Autorennspiel. Ich weiß nicht genau, welches so, wo du so zwei Sitze so halt hast.
Ja,
so,
ja.
Also egal welchen, sowas hätte ich halt gern zu Hause stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, Flippern finde ich super. Ist in meiner Kindheit, wie gesagt, auch sehr zu kurz gekommen.
Nein, ist zu bescheiden. Nimm doch so ein Autorennen mit 8 Plätzen.
Ja.
mit Leader und sowas. Man muss halt nur ein bisschen Platz schaffen zu Hause.
Ja. so ein Star Wars, so ein schöner Flipper zu Hause, wäre ich definitiv für zu haben.
Ja, ich hätte zum Beispiel, wenn dann einen Lightgun-Shooter hätte ich diesen Klassiker, diesen Terminator 2 Arcade mit den zwei Maschinengewehren. Das, oder zwei Uzis waren das ja irgendwie so. Das, der war,
können
der
wir
war
gleich weiter spielen? Ich hätte auch. Kennst du diese MacWarrior, diese Battlepods,
ja, die es gab? Ja, aber das gab es nicht nur in einem Battletech-Center oder so? Es gab das so in London oder?
Es gibt, glaube ich, noch Virtual Pods, ich weiß nicht, wie diese Dinger hießen. Aber so ein Ding hätte ich auch gern zu Hause.
Üb doch erstmal mit Steel Battalion für Kinect. Das ist da fast genauso gut. Und braucht weniger Platz. Aber Microsoft hat ja jetzt sowieso wieder die Woche erzählt, diese Games on Demand-Schnäppchen.
Da habe ich auch zugeschlagen.
Ich auch. Den Grid habe ich mir gerade nicht nochmal gekauft, weil da habe ich nochmal geguckt. Ich hatte schon bei der alten Version irgendwie 600 Gamerscore und das habe ich ziemlich durchgesuchtet. Also es war ja ziemlich gut. Ich wollte nicht nochmal anfangen, jetzt wo der zweite Teil so kurz vor der Tür ist. Aber ich habe ja Ubisoft, was habe ich denn noch geholt? Wir haben irgendwie viele Titel für 299 dabei. Ich habe Rainbow Six nochmal geholt, Vegas.
Stimmt, das habe ich, war ich auch unbedingt so, nee.
Sehr zu empfehlen, wer es noch nicht gespielt hat. Ich meine, ich bin ja so ein Idiot, ich habe es ja schon gespielt und auch durchgespielt und habe es mir nochmal geholt, aber das ist Hawks, auch schon durchgespielt, aber für 299, das ist einfach so, wenn ich das nicht kaufe, würde ich mich schmutzig fühlen. Ich weiß nicht.
Und ich habe auch überlegt, dachte ich so, nee, du hast eins und zwei im Regal stehen, das wäre dumm.
Ja, ich nicht mehr, aber Hawks habe ich zum Beispiel den ersten Teil auch damals, vor allem bei Hawks, es ist so wie mit Autorennen. Flugsimulationen und Autorennen sehen einfach immer so extrem geil aus und Hawks sieht auch nicht so geil aus, die Flugzeugmodelle und sowas. Das altert überhaupt nicht.
Ja, das ist halt.
Also, und vor allem fand ich halt Hawks immer viel, viel zugänglicher als hier Ace Combat oder so.
Oh ja, ich muss sagen, es kam jetzt auf. Ja.
Hawks war ja fast wie eine Weltraumsimulation, bloß mit Jets.
Ja,
und diese ganzen Assistenten und Flughilfen und sowas.
Da fällt mir ein, jetzt in die Tage, die PC-Version oder Games on Demand kam ja auch von Ace Combat, wie ist das? Nee, Liberation?
Ja,
Ace Combat. Nee, wie hieß denn das letzte?
Ja, also, das hieß doch Liberation.
War das Liberation?
Oder? Ich glaube schon.
Wie hieß das davor? Das davor habe ich nämlich noch gespielt, noch zu Ende gespielt. Wobei ich da auch in der letzten Mission sehr geflucht hatte, weil du da so ein super Flugzeug abschießen musst.
Ja.
Und das so viele Trefferzonen hatte und Gott, war schrecklich. Aber das Neuere, wo du dann auch diesen Dogfight-Modus hatte, wo du so ganz nah rangezoomt hast und so. Und auf Autopilot dann so zwischen irgendwie hin und her oder so. Das habe ich nur irgendwie, glaube ich nicht mehr bis zur Hälfte, ein Viertel oder so habe, ein Drittel. Höchstens.
Weißt du, dass bei Hawks oder so die letzte Mission so ein bisschen wie bei Star Wars ist, so in so einem ganz langen Schlucht lang und am Ende
unter dem Radar, weil
ja, eine ja,
ganz
genau.
Klassische Flugzeugmission. Ja. Gab's schon im ersten, hieß es noch Air Combat auf der Playstation. Da habe ich mit meinem Vater mal gezockt, weil es einen Zweispieler-Versus-Mode hatte. Weiß ich auch noch.
Und dann fliegst du irgendwie, genauso wie bei hier dem von Sega hier, dem nicht Top Gun hier, wie hieß das? wie heißt denn Harrier? Nee. Ich denke mal, blöd wäre. Afterburner, so Afterburner Climax. So, jetzt habe ich es. Afterburner Climax, genau. Das war auch so die letzte Mission oder die vorletzte immer so plötzlich, da kann man sich vorstellen, ob man auf den Mond fliegt oder so, auf so einer zerklüfteten Oberfläche mit so Lasergeschütztürmen.
Und was ich aber auch geliebt habe, und da kann ich gleich nochmal wieder eine Brücke zu einer News vorab schlagen, und zwar Crimson Skies.
Ja, klar.
Das habe ich auch sehr gemocht auf der
Xbox. Aber den zweiten dann irgendwie nicht mehr.
Gab es überhaupt einen zweiten Teil?
Ja, weil gab's doch, also war das nicht irgendwie High Road to Revenge oder so?
Also war das nicht der Untertitel des ersten?
Ja. Aber war Crimson Skies, also gab es da wirklich nur einen von?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es gab nur den einen auf der Xbox.
Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es gab zwei, aber. Du erzählst weiter?
Ja, und zwar
wie man da Piloten befreit und sowas?
Genau, Zeppelin und so fand ich immer halt ist ein geiles Szenario.
Auf jeden Fall.
Und weswegen ich daran so denken musste, als dieser Christoph Sundberg von Avalanche da dieses neue Bild zu diesem
ja.
Just Cause 3
ja.
geteasert hat. Das sah so sehr halt nach Retro und das 20er, 30er Jahre und Flug und Zeppelin so. Ich musste sofort wieder an Crimson Skies denken. Und
da oder an Indiana Jones.
Ja, genau, ja. Passt ja halt auch sehr. Aber ich musste halt irgendwie daran denken, das wäre halt auch irgendwie was Microsoft vielleicht ja mal mit der nächsten Xbox wiederbeleben könnte. Um mal wieder einen Exklusivtitel zu haben, den man auch wirklich haben möchte.
Ja, also ich fand das...
Das war sowieso noch andere Rallye-Sportspiele, das könnten sie auch, aber ich glaube, über Microsoft werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten, wenn sie im April wirklich ihr Event abhalten, noch mehr sprechen.
Na.
Und, hast du es rausgefunden?
Ja, also im Jahr 2000 Crimson Skies und dann später
wie mit Johannes hier.
Ja,
ich glaube, wird auch immer im Podcast angerufen.
Also 2003 erschien die Fortsetzung Crimson Skies High Road to Revenge. Und genau.
Für welche Plattform?
Für Xbox und dann später auch als Xbox 360 als Download. Wobei der Download für die Xbox 360 war halt die Xbox-Version.
Okay.
Ja. Und der erste ist nämlich der erste Crimson Skies. Nee, auch für Windows und Xbox, genau. Es gab nämlich zwei Teile, ganz genau.
Okay.
Und der zweite war nämlich irgendwie open-worldiger. Der erste war, glaube ich, noch. Der erste, also jetzt wirklich, kann sein, dass sich alles im Kopf zusammenmischt, aber ist beim ersten ist man noch in der Basis in so einem Zeppelin.
Genau.
Und da kann man seine Sachen ausstatten und sowas. Und aber das ist, genau, das ist Crimson Skies 1. Und da ist man immer in diesem Zeppelin und startet von da aus die Mission. Im zweiten Teil fliegt man immer in so einer riesigen Insellandschaft und kann da landen und reparieren und auftanken
so, ne?
Und Flugzeug wechseln.
Doch,
und
so. Dann hab ich doch beide gespielt.
Ja, genau. Hm. Und genau, und der erste, den fand ich halt viel, viel cooler. Der erste war so mehr so eine Mission, nächste Mission,
immer ja, Flugzeug.
Und der zweite war plötzlich so mit diesen ganzen Nebenaufgaben, wo man plötzlich so Parcours fliegen musste und all
stimmt,
sowas.
Stimmt.
Genau. Siehst du?
Ja. Aber wie gesagt, auch eine.
Wie gesagt, ich hatte recht.
Ja. Wie gesagt, sollen sie wiederbeleben.
Ja, auf jeden Fall.
Würde sich gut machen, finde ich.
Haben sie ja so ein bisschen, also so ein bisschen war ja dieses, weißt du, von Capcom, dieses schlimme, mit diesem, wo man auch immer fliegen konnte und Third-Person-Deckungsshooter, was auch so ein super Flop war.
War das da wirklich ein Flugzeug oder warst du da diese Person, dieser mit diesem Rocket-Helm?
Ja, genau, der Rocketeer-Typ, ja.
Wie hieß das denn?
Und du konntest dann
außer mit dem Jetpack da.
Ja, genau.
Ja, oh, wie Gott. Hieß das denn?
Ja. Das ist ja voll der Demenz-Podcast.
Ja.
Ich war ja am Montag bei Capcom und ich habe dann noch mit dem Lars drüber gesprochen, dass ich das gar nicht so schlecht war, weil die Musik war von dem Bill McCreary, der auch für Battlestar Galactica die Musik gemacht hat. Und
ich glaube, wir sollten uns irgendwann echt mal
ich fand die Animation irgendwie geil.
Also so weit wollen wir nicht anfangen. Also vor dem 200. Podcast wollen wir nicht damit anfangen, uns jetzt auch noch vorzubereiten. Ja? Wo kommen wir denn da hin?
Okay.
Ja, das zerstört ja alles. Außerdem fällt es uns ja irgendwann wieder ein.
Wahrscheinlich, ja.
Crimson Skies. Hübsche Sache.
Ja. Habe ich sonst noch irgendwas gespielt? Was jetzt von großartiger Bedeutung wäre?
Was du vorher nicht gesagt hast, was mich aber noch interessieren wird, wie geht denn Assassin's Creed aus, von der Geschichte her? Funktioniert das, oder?
Ja, also...
Ja. Also ist ja eigentlich so, die Desmond-Geschichte soll ja abgeschlossen
Desmond,
sein.
Ja, die Desmond-Geschichte ist definitiv zu Ende.
Okay.
Also da haben sie halt wirklich ein Ende gefunden. Nur, es ist halt so typisch, man hat die ja eigentlich fast kaum so auf dem Schirm. Und ich bin froh, dass diesmal halt so diese Desmond-Missionen weitaus besser sind als jetzt, was sie da in Revelations waren, da diese 3D-Jump-and-Run-Level.
Aber ist es denn ein gutes Ende?
Ja,
ich hab's nicht fertig
gespielt. Du musst mal definieren, wie du das meinst.
Ich will nicht wissen, ob er gestorben ist oder nicht. Ich will wissen, ob du findest, es ist ein gutes Ende. Ob es sich lohnt, dass ich das Ding irgendwann mal nochmal reinlege.
Also das Ende um Connor und so lohnt sich.
Macht doch einfach YouTube.
Ja.
Ending. Assassin's Creed Ending.
Also, tja.
So spielst du deine Spiele durch.
Wenn es hochkommt.
Wahrscheinlich muss ich noch irgendwelche von dieses DNA-Kochbuch, wollte ich gerade sagen, dieses die DNA-Datenbank da durchlesen, um wirklich, also für mich blieben noch ein paar Fragen offen, aber wie gesagt, dieses ganz erste Zivilisationsthema wird ja auch immer nur, ist ja nur ein Teil, nur ein kleiner Teil im Vergleich zu den Assassin's Creed-Spielen, also.
Zumal das ja auch so inflationär oft verwendet wird in letzter Zeit, so von allen Spielen, so. Irgendwie immer oft so, es gab schon mal eine Rasse, so Mass Effect-mäßig,
ja,
es gab schon mal die Proteaner, genau. Ja. Und am Ende gibt es so ein Galaxy-Kind und alles ist, und dann müssen wir uns entscheiden, ob wir Synthese oder.
Ja.
Und du bist jedenfalls immer der Auserwählte.
Ja.
Du bist immer so der einzige eine Typ, der alles managt.
Ja, aber wie wär's denn auch, wenn du dann Horst noch was spielst und zu Hause deinen Garten pflegst, während der andere der Auserwählte ist? Wäre doch auch nicht geil.
Da frag mal die ganzen World of Warcraft-Spieler.
Das ist ein Thema für sich.
Also das Ende der Connor-Geschichte fand ich gut, also gerade auch so.
Ja, ich kann auch Super Mario spielen und rette die Prinzessin, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin der Auserwählte in dieser Welt und weiß ich nicht.
Ist Mario sowieso eher der Typ, der irgendwie reingeraten ist.
Eben. Und notfalls kann sein Bruder noch einspringen.
Eben, der alte Hasenfuß. Nee, aber ansonsten habe ich. Ja gut, ich habe die Demo von Monster Hunter noch ausprobiert. Sollte ja hoffentlich auch
dann den. Ich wollte sie gestern noch ausprobieren, aber dann habe ich festgestellt, dass ich die auch am Fernseher spielen muss. Ich dachte, das wäre so eine, die ich nur auf dem Gamepad spielen konnte. Und ich saß so schön auf der Couch, habe sie runtergeladen, dachte mir so, weil ich spiele ja öfter.
Dann hättest du dein 3DS mal wiederfinden sollen, da hättest du es mit machen können.
Ja,
da gab es die Demo ja nämlich auch.
Ja, ja. Ich erwarte ja, dass wir nächste Woche da die kurz bekommen. Ich bin ja schon ein bisschen scharf drauf, weil ich zumindest auf der PSP Monster Hunter gern gespielt habe, aber ja, da nur Teil 2, den letzten. Aber wie du hast es jetzt gespielt, also ich meine.
Also erstmal nur die Demo, also.
Ja, und davor. Mir geht es ja um optische Sachen. Also, wie ist denn das so, Wii U gegen 3DS? Sieht die 3DS-Version ziemlich gut aus?
Die 3DS-Version
sieht die Wii U-Version ziemlich schlecht aus?
das ist fies, wenn du vorher so einen Grafikbrecher wie Crysis vorgesetzt bekommen hast. Die Wii U-Version sieht gut aus. Also es tut dem Spiel dieser Wii-Version da ziemlich gut, dass sie jetzt so in HD ist, auch was die Effekte angeht. Auch die 3DS-Version sieht wirklich gut aus für ein 3DS-Spiel. Es ist ja halt, es ist schwer, sowas in Relationen zu setzen, wenn du halt einfach siehst halt noch die Unterschiede. Wenn du Vita siehst, was da an Titeln so grafikmäßig kommt, das ist Hansel, denkst du so, ja, ist schön, aber auch irgendwie alt. Ja. aber trotzdem, 3DS sieht immer noch, fand ich jetzt so ganz gut aus.
Gibt's da eigentlich so ein Cross-Save oder sowas?
Ja, natürlich. Das hast du kannst auch mit dem 3DS auch mit in den Wii U Multiplayer rein. Das geht sogar auch.
Genau, aber wenn ich jetzt.
Du kriegst eine eShop-App.
Wenn ich jetzt verrückt genug bin und ich habe jetzt beide gekauft.
Ja, dann kannst du über eine.
Dann kann ich unterwegs weiterspielen?
Ja, du kannst über eine eShop-App die Save-Games hin und her pushen.
Das klingt ja wieder so typisch Nintendo. Da
muss ich wieder per Hand das hin und her kopieren oder so.
Also nicht so automatisch.
Nee, so wie ich.
Obwohl wäre ja auch schwierig
bei Nintendo. So wie mir das gesagt hat von Nintendo, da geht das über so eine separate eShop-App. Dass du die dann halt in irgendeiner Form über diesen Nintendo Network Account dann hin und her pushen kannst.
Ja.
Das aber klingt gut. Bin gespannt, wie das halt so in der Realität dann so funktioniert, weil ich war ein bisschen naiv, also ich wusste ja, dass Nintendo bei der Wii U und ganz anderen Kram so, es gibt da so drei Accounts, dieses Club Nintendo, eShop und Nintendo Network. Das sind ja so im Grunde so drei verschiedene Netzwerke, die du miteinander nur verknüpfen kannst.
Ja, genau, wo ich immer, was man nie so richtig versteht. Also, mein erstes Konto war natürlich wie immer Nintendo Club, wegen damals den Punkten, die man immer abgerubbelt hat und eingelöst hat. Dann kam mein Nintendo DS eStore-Konto oder so, was ich dann Erstmal auf der Wii gab es ja dieses Konto. Das konnte man auch mit dem Nintendo-Ding verknüpfen, da gab es aber nichts anderes, als dass dann irgendwie die Käufe, die man über den Store gemacht hat, irgendwie noch so Sterneprämien oder sowas
gegeben haben.
Und jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wenn man sich da bei Nintendo für das Miiverse und sowas anmeldet, dann findet da auch so ein komischer Abgleich statt, aber
jedenfalls
diese Kontoverwaltung ist die Pest.
Definitiv. Und wo ich wirklich halt etwas naiv war, ich dachte, dass zumindest Nintendo eShop auf Wii U und 3DS gleich wären.
Ja, ja.
Und dieser Irrtum beruht darauf, dass du, wenn du auf der Wii U zum Beispiel den eShop aufrufst,
Verzeihung,
siehst du auch die 3DS-Inhalte des eShops. Heißt ja nur nicht für diese Plattform, ist so ein Button dann dahinter.
Ach so.
Aber du siehst sie. So, ich habe mir die Tage warum auch immer Guthaben besorgt für Nintendo Points, weil ich ja doch hoffe, dass dann einfach mal die Virtual Console auf der Wii U dann einfach irgendwann mal kommt.
Ja, du kannst es kaum erwarten, bis du F-Zero spielen darfst.
Ja, ich habe es für 30 Cent gekauft.
Vorbestellt.
Ja, vorbestellt. und jedenfalls hatte ich so den ersten Code, hatte ich so aus Bequemlichkeit über den 3DS eingegeben, weil der dummerweise schneller startbereit ist als die Wii U.
Ja, ja. In der Zeit, wo die Wii U bootet, da hast du da schon drei und Einkäufe getätigt.
Hast du
zwei Runden Pushmo gespielt.
Hast dann da diese 16 Zahlen da eingetippt, hat an dem da halt dann die Wii U hochgefahren, wollte dann in den eShop das Ding kaufen und sehe dann so, dass diese Guthaben, was ich gerade auf dem 3DS aufgeladen habe, wirklich nur für den 3DS ist. Und ich dann halt quasi nochmal Guthaben brauchte, um es auf der Wii U zu haben. Und dafür beides halt der eShop ist. Ich dachte echt, die wären verknüpft.
Ja, also das wusste ich nicht vorher sagen können, aber das ist halt wirklich einfach die Pest, vor allem wenn du den dann anguckst eben, wie schön das so bei Sony ist. So. Du hast so deinen PlayStation Store auf der Vita, gehst da in Käufe, kannst dir alle Käufe anzeigen lassen, die du mit deinem PS3-Konto auch gemacht hast. Manchmal stellst du ja fest, ach, vor 3 Jahren hatte ich ja dieses PS2-Spiel oder PS1-Spiel gekauft. Das geht sogar jetzt hier noch runterzuladen auf die Vita. Und perfekt alles in einem.
Vor allem, weil ich halt wirklich dachte, weil du im Wii U eShop halt auch diese 3DS-Inhalte siehst. Und da war ich irgendwie echt davon ausgegangen, dass beide halt verknüpft sind.
Macht ja auch Sinn, ja.
Weil ja auch ich ja halt auch überall, es läuft ja alles über dieselbe E-Mail, dasselbe Passwort.
Es ist einfach nur der Wahnsinn, der fortgeschrittene Wahnsinn bei Nintendo, so eine Systeme irgendwie nicht hin, oder die Unfähigkeit, weil das ist ja nur Standard, das ist ja nicht so, dass irgendwie nur Sony das so richtig geil hinbekommt, auch bei Apple ist das so, dass du hast einmal dein Apple-Account und egal wie viele Apple-Geräte du hast, also nicht egal, ich glaube bei 5 ist so eine magische Grenze, jedenfalls wenn es so um die Nutzung so von iTunes-Bibliotheken und sowas geht, aber ein Konto für alles.
Naja, gut, deswegen fand ich es auch so bemerkenswert, glaube ich, heute Morgen oder gestern Abend, als ich es gelesen habe, dass jetzt zum Beispiel EA alle seine Login-Systeme vereinheitlicht, so ein Unified-Dingen schafft, auch über alle Plattformen hinweg. Und ich glaube, sie haben geschrieben, sie haben da mehrere Monate dran gearbeitet, 1500 Entwickler da beschäftigt, um halt ihr ganzes Login-Account-System zu vereinheitlichen, all die Spiele mit ihren unterschiedlichen Vernetzungs- und Social-Systemen auf eins zu bringen, was dann halt irgendwann ausgerollt werden soll.
Weil das ja irgendwie früher auch so war, dass sie ja irgendwie die Spiele dann so ein Origin-Konto zum Beispiel anhand deines Xbox Live-Kontos gemacht haben. Also mit
der E-Mail-Adresse. Das ist jetzt alles auch Xbox, Games Industry oder so, wo ich das gelesen hatte, war halt auch eine Grafik aus dieser Präsentation von diesem Ding. Und da waren halt auch PSN abgebildet, Xbox Live, Mass Effect, FIFA, NHL, all das, was halt EA so hat und wo es unterschiedliche Kennungen gab oder über alle Plattformen hinweg. Ein System nur noch und das ist halt dann echt schön.
Theoretisch.
Theoretisch, ja, wie gesagt.
Und in allen Spielen Microtransactions, weil der Kunde das ja will.
Ja. Genauso wie Facebook.
Was die Kunden alle so wollen, ist verrückt.
Ja. Wobei ich da nochmal, um nochmal auf die PS4 zu kommen, hatte Chatten doch schon gleich gesagt, eventuell werden nicht alle Features zum Start der PS4 fertig.
Ja.
Und das kotzt mich als Kunde doch schon irgendwo wieder an. Dass ich sagt, ja, hier, das wird ein Feature, ja, es kommt übrigens erst später.
Ja.
Aber bezahlt schon mal mit. Ja.
Der Share-Button.
Die Entwicklung. Ja, es ist.
Share-Button wird später rangelötet.
Ich finde das halt einfach, ich finde das viel zu dreist.
Ja, warten wir erstmal ab. Also.
Ja, natürlich. Aber jetzt schon.
Wir reden, glaube ich, nicht gerade von Features, die ich vermissen werde.
Mhm.
Also, ob jetzt die Facebook-Integration
spielt. Mir geht es ja gerade ums Prinzip.
Ja, und Spiel abspielen gibt es dann unser Sommer-Update.
Genau, das könnt ihr dann im Season Pass kaufen. Ja, genau.
Das ist Pre-Order-Bonus.
Exklusiv bei GameStop.
Ja. Genau, wenn ihr bei GameStop kauft, könnt ihr sofort Spiele abspielen. Wenn ihr bei Amazon vorbestellt, könnt ihr Blu-Rays abspielen.
Ja.
Und
ja.
Schon durch.
Kommt alles. Das war's, was ich glaube ich so. Wie gesagt, Assassin's Creed hat ziemlich viel Zeit gekostet. Also.
Glaube ich.
Durchzuspielen. Dead Space habe ich immer noch nicht weiter.
Ja, das, ich wollte gar nicht fragen, dachte mir, das ist wieder so.
Ne, es ist halt. Assassin's Creed hat halt einfach dann viel, viel mehr Spaß gemacht.
Ja, aber es ist so lustig halt, wie deine sozusagen deine Dead Space-Begeisterung
im Laufe der
Zeit so weggeschmolzen ist wie ein Schneemann im Sommer.
Hey, Dead Space fürs Dead Space 1 durchspielen hat es gereicht, aber 2er war dann halt direkt danach zu viel des Guten.
Ja. So ging es viel mit Assassin's Creed.
Ja, wie gesagt, bei mir liegt da halt auch wieder jetzt dann halt mehr als ein Jahr dazwischen, ja. Und das ist anscheinend wirklich so die Regel.
Genau.
Aber ich werde jetzt noch die DLCs noch spielen.
Die Verschwörung um George Washington? Nee, wie heißt
das? Ja, die Tyrannei des König Washington.
Ja, genau.
Und da gibt's dann noch, davor gab es ja noch irgendwas anderes. Und
musst ja auch wieder 3 Parts runterladen.
So Downloaden mache ich mir keine Probleme, nachdem ich, als ich dann halt so, dann auch mal so Steam und Origin halt auf dem neuen PC jetzt im vergangenen Monat so auf Vordermann gebracht, guckst du meinen Traffic so, oh, 200 Gigabyte. Ja, ich hoffe, mein Provider kickt mich jetzt nicht. Das war ja dann halt doch sehr viel.
Ja.
Wenn man dann halt mal so, gut, dann habe ich auch noch angefangen, kriegt ihr auch von auf der Xbox jetzt momentan immer diese erste Episode gratis von irgendwelchen Serien so zugeschickt? Ich krieg jede Woche.
Ich krieg's nicht zugeschickt.
Also es kommt als Xbox Live-Nachricht an, ja. Kann man dummerweise auch nur auf der Xbox dann den Code abschreiben und nicht direkt einlösen.
Nee, überhaupt
über
nicht.
Über die Webseite?
Gar nicht.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Da scheinst du VIP-Kunde zu sein. Ja.
Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich hab Fringe gekriegt, New Girl.
Ich habe auch noch nie bei Starbucks eine Umfrage bekommen. Es gibt nämlich immer meistens vor mir oder nach mir, der Kunde bei Starbucks bekommt immer mit seinem Bon so diesen Zettel, hey, nehmen Sie an der Umfrage teil und dann kriegst du ein toll Getränk deiner Wahl gratis. Und es ist immer so, der vor mir so, oh toll, danke, der hinter mir, oh toll, danke.
Wahrscheinlich, so, nee. weil die Werbeindustrie über dich schon genug weiß.
Ja, vermutlich. Oder weil ihr denkt so, dieser Vollidiot geht ja sowieso alle 2-3 Tage her. Da brauchen wir keine Umfrage.
Wir wissen,
was der Spaß trinkt. Ja? Anscheinend will er ja auch nichts anderes trinken. Ja, weil er bestellt ja immer dasselbe.
Ja? Bestimmt hast du auch dieses Deutschlandcard und Payback
nee,
und so.
Nee, überhaupt nicht sowas. Die Deutschlandcard bei Edeka, nee, die habe ich nicht. Fragen die auch immer. Und PayPal hatte ich, Quatsch, nicht PayPal.
Payback
hatte ich ganz, ganz früher mal, als ich frisch angefangen habe.
Dann habe ich überlegt, die wissen genug über dich.
Wie viel muss ich ausgeben, um diese Insel zu bekommen? Wenn du so Umsätze für 100 Millionen Euro tätigst, kannst du diese Insel bekommen.
Aber du hast bestimmt die Amazon-Kreditkarte, oder?
Ja, die habe ich.
Okay.
Weil sie so gut aussieht. Nee, weil ich auch viel bei Amazon bestelle und die Landesbank Berlin ist ja da der Partner und außerdem gab es 20 Euro Guthaben. Und alle, wenn man kann so sagen, man kriegt ja bei Amazon, bei der Kreditkarte halt für die Amazon-Einkäufe immer doppelte Treuepunkte, also sonst kriegst du immer für 1 Euro einen Punkt, aber für 1 Euro bei Amazon kriegst du 2 Punkte und ab 1000 Punkten kriegst du ja wieder eine 10 Euro Gutschrift. Das heißt, ab 500 Euro bei
Wie
Amazon
gesagt, Einkäufe... Wie gesagt, bei Starbucks fragen nicht mehr, weil die genug über dich wissen.
Also, gerade mal so ein Komplettcent Skylanders und schon hast du wieder eine 10 Euro Gutschrift.
Du hast dir wirklich das Komplettset gleich geholt?
Nein, habe ich nicht. Dazu kommen wir ja gleich. Ich bin noch nicht dran.
Okay. Na, aber das war es so, was ich so gezockt habe.
Tja.
Der Flo! Beichte!
Ah, okay.
Was geht auf deinem iPad ab? Fangen wir nochmal an.
Bitte?
Was geht auf deinem iPad ab?
Gestern habe ich mir hier deinen Tipp gegönnt. Ghost Detective.
Achso, das Ghost Trick.
Ja, genau. Das ist, habe ich gestern erstmal das erste Kapitel gespielt.
Ja,
gibt es da viel zu lesen.
Ja.
Also ich glaube, ich habe ungefähr eine halbe Minute gespielt und den Rest nur gelesen in diesem Kapitel.
Ja, aber mit dem anderen hier, The World Ends With You ja auch, oder?
Das habe ich gar nicht mehr gehört bisher. Das wartet noch auf mich. Aber ja, ist ganz unterhaltsam, aber wie gesagt, echt sau viel zu lesen.
Ja.
Ich hoffe, das ändert sich noch.
Also dir auch alles erklären. Aber ich bin eher mal gespannt, wie du so weiterkommst. Weil die ersten Sachen sind doch so recht einfach und dann wird es echt super komplex so mit in welcher Reihenfolge, mit Timing und so. Ja, eben. Ja, du hier, Mr. Game Guru, ja.
Nee, ja gut, das am Anfang war jetzt wirklich überhaupt nicht. Ja, mal gucken. Aber ich habe auch richtige Spiele gespielt, nicht nur iPad-Spiele.
Oh.
Und zwar,
Metal, in 5 Jahren kannst du das nicht mehr sagen.
Metal Gear Rising Revengeance habe ich gespielt und auch getestet. Und als gut befunden. Was mir aber nicht so ganz geglaubt wurde von ein paar Leuten. Die haben irgendwie gemeint, das Spiel sei noch besser, als ich es bewertet habe. Was aber so nicht stimmt.
Ja, das ist subjektiv. Oh.
Aber subjektiv stimmt das nicht.
Deiner Meinung nach nicht, und ich kann das zumindest so rein vom, was ich optisch sehe, nachempfinden.
Ja, womit eben immer argumentiert wird, wieso es so gut ist, ist ja das Gameplay. Aber das Gameplay ist zwar gut, das sage ich ja auch, habe ich ja nie etwas dagegen gesagt, aber das reißt halt für mich nicht raus. Wenn das Spiel zu 80% aus Langeweile besteht und die 10% sind dann Bosskämpfe, weiß nicht, 7 von 10 Punkten finde ich da gerechtfertigt. Und ich
finde ich auch immer ein bisschen problematisch, wenn man den Production Value nicht so richtig sehen kann. Und wenn die Leute dann sagen, guck mal, ist doch toll, was Platinum Game innerhalb von einem Jahr hier auf die Beine gestellt hat. Und da muss man sagen, ja toll, Platinum Games ist nun schon mal erstmal kein großes Studio. Und dann machen die so ein Spiel in einem Jahr. Und dann guckst du dir sowas an wie Metal Gear Solid 4, wo du weißt, da sitzen bei Konami wieder so irgendwie 150 Leute 4 Jahre lang dran. Was man im Spiel auch damals an jeder Pore angesehen hat, weil das halt extreme optische Werte hatte. Und sowas kann halt das Revengeance nicht bieten.
Ich muss sagen, ich war ja ein bisschen geschockt, als ich da bei dir gelesen habe, dass du dass das so kurz ist.
Ja.
Weil ich bin echt,
das kommt noch
ich bin
dazu.
Fest davon ausgegangen, aufgrund des verdammt vielen Videomaterials, die haben mir so viel rausgehauen.
Dass da noch so viel kommt, aber du hast das Spiel jetzt schon gesehen. Das kann
eben, also das war halt, ich meine, das habe ich nur als Scherz mal ab und dann in die News geschrieben, weil halt wirklich so viel kam. Und ich dachte eigentlich so in dieser Tradition dieser Metal Gear Spiele, dass da halt wenigstens es gestreckt wird durch lange Kommuniqué-Sequenzen oder halt durch Videos oder halt wo dann halt mal wieder erzählt oder wenigstens durch einen verdammt langen Abspann.
Das kannst du machen. Du kannst mehr rausholen als diese 7 Stunden. Entweder, was viele sagen, dass du es noch schwieriger durchspielst, kann man drüber streiten, ob das jetzt wieder Spielwert ist. Oder eben, dass du mehr Codec-Gespräche, als dir von Haus aus angeboten werden, raussuchst. Also ja, wenn du auf Select gehst, dann kannst du dir regelmäßig neue Codec-Gespräche mit den ganzen Leuten anhören, aber es ist auch
zumal man ja auch sagen
freiwillig
muss, das kann man ja so fast über jedes Spiel mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden
ja, eben, sagen. Ja, nee, das kommt drauf an. Also wie gesagt, wenn halt so der normale Schwierigkeitsgrad oder so halt wirklich zu schwach ist, wie jetzt zum Beispiel, was ich wie Spy Crisis finde oder so, ich weiß nicht, es wird auch nicht, wenn du es schon mal so durchgespielt hast, so viel besser wird die Erfahrung dann ja nicht, weil halt der Rest ja im Grunde halt gleich bleibt. Je nachdem, gut, die KI wurde dann ja auch nicht wirklich so viel, er hat mehr ausgehalten und mehr Granaten geworfen. Und das ist nicht,
naja, wenn man es auf normal spielt, wird man schon gefordert. Also, okay. Es ist jetzt nicht so anspruchsvoll, dass man nicht klarkommen würde, aber man wird schon gefordert, vor allem durch das Blocken. Das Blocken ist eben echt so eine Kunst für sich, die man auch lernen muss. Also da muss man sich schon reinsteigern. Aber wenn man es halt auf schwer spielt, wird es für meine Empfindung wirklich bockschwer. Also da muss man schon wirklich Lust haben, sich so tief da reinzugraben, dass man alles auswendig kennt.
Da muss ich gleich wieder fragen, ist denn das Spiel, wenn du es geschafft hast, fühlt sich an, dass sich das gelohnt hätte, es jetzt nochmal so auf schwer zu packen? Also, oder reicht dir das als Befriedigung aus, dass also, ich weiß nicht,
während
wie
dem
ist das Ende? Gut.
Also, wie das Ende ist.
Also, dass es sich halt lohnt, zu sagen, okay,
das Ende ist cheesy. Cheesy und lohnt nicht.
Okay.
Würde ich jetzt sagen.
Weil die Frage ist halt immer, wie verhält sich das so zum Beispiel, das weiß ich nicht, ob du es gespielt hast, im Verhältnis zu Ninja Gaiden.
Das habe ich leider nicht.
Das war ja auch immer eins von diesen Spielen, die so als ultra schwer galten. Gerade hier so die Black und Sigma Editions und wie sie alle hießen, wobei die glaube ich eher im Gegenteil, die wurden sogar eher wieder ein bisschen weicher gemacht, da gab es dann noch
teilweise,
Easy. Aber das waren ja immer so Spiele, die wo die Leute gesagt haben, die ganze Befriedigung, dieses Spiel zu spielen, kommt eigentlich nur aus diesem ultra komplexen Kombo-System, was man erstmal mastern muss. Aber wenn man das dann drauf hat, nach jahrelangem Training,
ja, ohne Scheiß,
dann fühlt man sich gut.
Es ist halt, wie ich immer wieder sage, die Bosskämpfe sind halt das, was dir die meiste Befriedigung verschaffen, weil die sind super inszeniert, die fordern dich und du hast echt das Gefühl, du hast was erreicht, wenn du die endlich fertig gemacht hast, diese blöden Wichser. Mhm. Aber das dazwischen, was halt wirklich den Großteil ausmacht, leider, das finde ich einfach so unfassbar langweilig Und es sieht dann auch noch scheiße aus, weil die Levels einfach so unfassbar hässlich sind.
Echt? So schlimm? Und
ja, also ich meine,
ich kenne nur die Demo, die halt damals bei Zone Enders beilag.
Es gibt weitaus Schlechteres, das will ich gar nicht sagen. Aber wenn du halt den Großteil des Spiels darin verbringst und wenn du dir dann andere Spiele wie Devil May Cry oder Bayonetta oder was weiß ich anguckst und dann siehst, wie schön Level gestaltet werden können, und dann sowas hingeklatscht kriegst, was halt so,
also
ich weiß nicht, so aus dem Level-Generator kommt.
Ist das wirklich so am Level-Design, wie sie aufgebaut sind, oder am Level-Artwork?
Das ist beides.
Beides.
Okay. Das Level-Design ist teilweise wirklich gar nicht auf das Spiel ausgelegt. Du läufst durch enge Bürogänge und die Kamera kommt halt überhaupt nicht klar damit. Das Spiel ist unfassbar schnell und in so engen Gängen funktioniert das halt nicht so.
Meine, für ein Vorspiel haben wir ein Spiel gemacht, wo man auch wieder eine halbe Stunde im Fahrstuhl war. Und vorher gab es halt wieder dieses 0815 Industriedesign. Wieder so einfach lange Bürogänge. Also das ist
ja, die Realität ist schlechtes Spieldesign, ne?
Ja. Das ist halt einfach. Ich habe auch zu Alex gesagt, ich verstehe einfach nicht, wieso man da Platinum Games so viel einräumt, weil sie damit nichts geleistet haben. Mit den Levels, weil dieses Kombo-System kann man zum Großteil, wurde es wahrscheinlich von Bayonetta weggenommen und ein bisschen abgewandelt. Also das war schon da. Dieses Schneidesystem war schon von Kojima und seinen Leuten da. Ja gut,
das haben sie aber, glaube ich, gefühlt ein bisschen umgeworfen.
Das haben sie auch ein bisschen ummodelliert. Weißt du, das sind so Sachen, da machst du so zwei, drei Tweaks und dann passt das so auf das Spielprinzip. Aber den Großteil der Arbeit, den sie halt machen mussten, war meiner Meinung nach, gute Levels zu schaffen und das gut zu verbinden. Und das haben sie halt nicht hinbekommen.
Okay.
Deswegen also Kudos an Platinum Games für Bayonetta und Vanquish, keine Frage. Sind gute Entwickler, aber dafür würde ich denen halt keinen Preis verleihen. Also das ist so, naja, das Nötigste.
Ich bin neugierig. Also,
es also gibt genug Leute, die dir das Spiel wärmstens ans Herz legen würden. Ich würde sagen, guck's dir mal an, leist dir aus der Videothek aus.
Wo ich kann sagen,
und dann,
mein Weg
dann,
heute Abend führt, glaube ich, kurz in die Videothek.
Dann hast du sie ja auch schon durchgespielt.
Okay.
Und dann kannst du für dich selbst entscheiden, ob es dir das jetzt wert ist, dass du dich richtig reinsteigerst und nochmal auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Oder ob du dir, so wie ich, sagst, okay, jetzt habe ich alles gesehen von dem Spiel und das Spiel bietet mir zwar ein gutes Grundgerüst an Gameplay, aber eine wirklich neue Erfahrung ziehe ich nicht raus, wenn ich es jetzt auf noch schwieriger durchspiele. Das war so mein Problem, wenn man dann auch noch 60 Euro dafür verlangt, für 6 Stunden Spiel, dann, weiß nicht, finde ich 7 von 10 doch gerechtfertigt.
Ja, weil vor allem halt die Stärke ist halt wirklich nur so dieses Gameplay. Und
genau.
In den anderen Bereichen schafft es Platinum Games nicht mehr zeitgemäß zu sein.
Da ist halt die Zwischensequenzen sind auch noch schön.
Okay.
Sage ich ja. Und die Bosskämpfe reißen es für mich wirklich raus. Also, wenn du es dir ausleihst, wirst du am meisten Spaß mit den Bosskämpfen haben.
Also,
wenn du umgekehrt
ist, ich muss sagen, also,
umgekehrt ist
wenn dir das 3. Gameplay eigentlich
sieht super geil aus, ist technisch Hammer,
aber das Gameplay ist
spielerisch total öde.
Ja.
Hat auch eine 7 von 10. Du siehst, die Waage muss immer auf beiden Gebieten ausgeglichen sein.
Ich meine, ich verstehe die Leute, wenn sie mehr Wert auf das Gameplay legen und deswegen sagen, okay, für sie wäre es eine höhere Wertung, aber für mich ist das eben so gewertet, dass ich nicht unterhalten wurde zwischen den Bosskämpfen, sondern das war so ein nötiges Übel, was ich so hinnehmen musste, damit ich zum nächsten coolen Bosskampf komme.
Okay.
Und, naja. Also, wenn man jetzt drauf steht.
Jetzt bin ich noch neugieriger. Eigentlich hat mich der Titel ja so halt, die Demo hatte mich halt ziemlich abgeschreckt.
Ja.
Irgendwo. Als ich die dann gespielt habe, ja, okay, warum muss das nochmal Metal Gear heißen?
Ja.
Gut, auch wenn man sagt, es ist ja halt ein klares Spin-off, ein klarer Ableger von was in der Hauptserie so, bis auf Charaktere und Namen und vielleicht ab und an Locations
die,
oder so.
Die nicht Geschichte hat schon auch viele Anspielungen drauf.
Okay.
Also es passt schon ins Metal Gear-Universum, auch von dem, was ich jetzt nachlesen musste, weil ich kenne mich da jetzt nicht so gut drin aus. Aber ich habe halt auch ein bisschen rumgelesen und unter den Metal Gear-Fans passt scheinbar perfekt ins Universum rein.
Okay.
Also Wenn du mit der Welt was anfangen kannst und so, leist dir aus der Videothek aus und 60 Euro würde ich dafür nicht hinblättern, auf keinen Fall. Naja. Das ist meine
also
das Erfahrung.
Ist halt wirklich neugierig. Also ich hatte mir ja dann auch nochmal zumindest Aliens dann halt mal so mitgenommen, aber noch nicht angerührt. Da habe ich dann wirklich das Bedürfnis, das halt so nachzuholen, wenn das jetzt aber Metal Gear Rising, also ich will definitiv mal etwas genauer reinschauen als die Demo jetzt oder so. Ja. Da habe ich schon, weil das doch irgendwas so anderes ist, Alien ist ja nur ein Korridor-Shooter so.
Es ist auf keinen Fall verschwendete Zeit, die du da hast. Es ist ein solides Spiel, das nicht so viel falsch macht, aber auch nicht wahnsinnig viel richtig gut. So.
Ja.
Außer Dinge zerschneiden.
Genau.
Aber schade, dass die Kamera nicht gefixt wurde, weil das hat mich in der Demo halt schon gestört, dass die immer nicht hinterherkam. Mhm. Und ich viel zu viel nachjustieren musste. Aber das hatte ich auch bei Assassin's Creed 3 ab und an. Wenn du so in engen Räumen warst und da Faustkämpfe oder sowas ausdehnen müsste, wäre auch verrückt geworden.
Kannst die Kamera aber immer frei bewegen, oder?
Ja. Das, aber manchmal ist es halt einfach blöd, weil sie halt diese gewisse Distanz hat und dann teilweise einfach hinter jetzt diesen Bretterzaun zoomt und du dich nicht siehst.
Ja.
Aber gut, ich hatte noch andere Frustmomente, weil ich unbedingt, gerade die letzte Sequenz wollte ich unbedingt diese volle Synchronisation schaffen.
Wieso? Gibt's da wieder ein Achievement für?
Es gehört zu dem 100% Achievement.
Oh Mann. Ja. Aber wieso? Was heißt, dass du ja alle auf volle Synchronisation haben musst?
Ja, ich hab's versucht. Also ich bin, glaube ich, ein paar sind halt wirklich bockschwer und manche kriegst du einfach so. Aber gerade bei letzten, ich hab's so oft geflucht und fick dich gerufen und ich hätte diesen Controller in der Hand. Ich war so kurz davor, das Ding in den Fernseher zu pfeffern. Weil ich halt wirklich, teilweise haben sich so beschissene Bedingungen ausgedacht, wie wenn du so jemanden verfolgen musst, also im letzten Muss darfst du die Distanz nicht unter 50 Meter nicht größer als 50 Meter werden lassen und darfst kein NPC anrempeln oder so.
Oh, nicht mehr berühren.
Und das ist bei dieser Simulations-KI, was sie da durchlaufen lassen, es kann die Hölle sein.
Das ist fies.
Und ich war, da hatte ich gestern wirklich eine sehr, sehr kurze Zündschnur da. Ich war so wütend, so frustriert. Und es war dann nicht mal wirklich befriedigend, als ich es geschafft hatte.
Oh Gott.
Also, weil ich einfach noch viel zu wütend war. Über dieses, oder auch dieses, wenn dann diesen Hickey da in Zeitlupe sollst du vorher noch zwei von den Typen, zwei normale Wachen halt so noch mit umbringen, bevor du an ihnen dann dran gehst. Also das ist kein großer Spoiler. Das ist ein Bösewicht und sie sagen am Anfang, dass du alle Bösewichte töten sollst. Also da wie Fuchs auf Wild geworden. Also zumindest, wenn ich das dann halt dann so doch so auf perfekt oder so halt machen will, dann halt, weil es ja schon dann auch das Spielerlebnis halt sehr verändert, weil du gezwungen wirst, viel genauer, viel besser zu spielen, viel andere Wege zu gehen, Dinge auszuprobieren, Dinge zu kombinieren oder so. Das macht dann halt schon da mehr Spaß. Gut, Metal Gear Rising abgehauen. Hast du noch was gespielt?
Der Jan, der entert immer die anderen Themen.
Ja,
noch was von seinem Assassin's, der ist ein Pirat. Der ist so ein Themenpirat.
Ne, sein Fetisch kommt überall durch.
Ja, merkt es.
Arr. Ja, ich habe noch meine neue große Liebe gespielt. God of War Ascension.
Ja. Echt? Was sagt deine Freundin dazu?
Gibt's da Piraten dazu? Da gibt's leider keine Piraten. Ich habe leider keinen Piratenfetisch.
Aber in dem einen Screenshot gab's doch auch Segelschiffe.
Deswegen könnte es dir vielleicht gefallen. Nee, aber das Spiel. Also, als es mir Alex auf den Tisch gelegt hat.
Ja. Seine Fresse dazu wieder. Also, er hat ja immer so eine standard schlecht gelaunte Fresse. Ja, vor allem, wenn ich an seinen Schreibtisch komme.
Vor allem, wenn Alex in der Nähe ist. Er hat das halt hingelegt und ich dachte mir so, oh fuck, ey, muss ich das jetzt testen? Weil ich habe God of War 2 damals auf der PlayStation gespielt, aber das ist halt schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, wie es genau war. Und das 3er habe ich leider nie angefasst. Deswegen dachte ich mir, fuck, jetzt muss ich mich da einlesen und schon wieder was, wo ich mich nicht wirklich auskenne und testen muss.
Deswegen habe ich dir ja gesagt, erstmal den 3er nochmal aus
dem Erstmal den 3er spielen.
Oh, musst du ja im Grunde gar nicht. Du kannst ja einfach nur God of War HD runterladen, weil es ist ja ein Prequel.
Ja, aber God of War HD ist ja nur, das ist nur für Plus-Mitglieder oder das ist für alle?
Kostenlos ist es nur für Plusmitglieder.
Achso, siehst du eben.
Schade. Der Rest zahlt, glaube ich, 17,99 oder so.
Flo weigert sich ja hier, Plusmitglied zu werden. Aber ja, keine PlayStation.
Ohne PlayStation macht es doch wenig Sinn.
Wieso? Ich denke, du hast ja deinen gekauft gehabt.
Ja, lange
Geschichte. Ja, das ist eine lange Geschichte. Aber die ist lustig.
Die erzählen wir lieber nicht.
Bitte. Er hat jedenfalls keine.
Auf ja, jeden Fall.
Muss jetzt immer auf der Debug PlayStation spielen.
Auf jeden Fall ist das Spiel super gut.
Ja?
Oh, ist das schön. Es ist wirklich das Letzte, was ich mir von God of War gedacht habe.
Flo lebt nämlich mit der Debug PlayStation
schon voll in der Zukunft.
Er lebt voll in der Zukunft mit seiner Debug PlayStation.
Wie in der Zukunft?
Na, weil du spielst einmal Sly Raccoon, was Ende März kommt, und God of War, was in
einer Woche geil
kommt. Also eigentlich bist du schon im März. PS3, du bist quasi 5. schon im Frühling.
Ja.
Weißt du, wenn wir hier noch so im Winter hocken,
echt? Während du Spiele erst spielst, nachdem ein Jahr vergangen ist.
Stimmt ja gar nicht. Skylanders sind 2 Jahre vergangen.
Entschuldigung. Oh Gott.
Ich kann es kaum erwarten. So,
ich habe nicht gedacht, dass sich gerade ein Spiel wie God of War die Zeit nimmt, das Spiel so gut zu inszenieren in ruhigen Momenten.
Okay.
Vor allem dieses Kämpfen wird so krass zurückgeschraubt, dass es teilweise gar nicht mehr so im Vordergrund steht.
Klingt jetzt nicht wie eine gute Nachricht.
Nee, also es ist noch da und es ist genug da, aber es gibt halt viele Rätseleinlagen, viele Klettereinlagen, viele ruhige Momente, in denen du einfach nur durch diese unfassbar schöne Welt gehst, und dazwischen gibt es halt immer diese krassen, super harten Kämpfe.
Ist es so schwer?
Super hart im Sinne von ich schlitz die auf, reiß die Organe raus und erwürg sie damit.
Okay.
Also,
das ist Kratos' Art, mit Gegenständen zu interagieren.
Ja, ich weiß, der ist irgendwie dauerwütend.
Sie zu töten.
Er hat so ein kleines Aggressionsproblem.
Also er hat gerade jetzt mal auch sowas von allen Grund, wütend zu sein. Ich meine, er hat gerade diesen Bluteid mit
genau.
Ares gebrochen. Und der rächt sich auf ziemlich fiese Weise.
Eingesperrt in dieses Riesengefängnis, was so ein Titan ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ob es ein Titan ist, aber es ist einfach so ein Riesen.
Im Limbus, Nimbus, was auch immer, irgendwo in der Ewigkeit irgendwie
eingesperrt. Und da sind die Furien und machen ihn halt ein bisschen zur Sau.
Naja, es sind nicht nur die Furien, ich meine seine Familie halt, ne?
Also er bringt doch Frauen und Kinder um, oder? Ohne genau, das richtig zu schnallen.
Frauen und Kinder werden umgebracht.
Ja, genau. Und da muss man sagen, aber Max Payne hat das auch ganz gut weggesteckt. Der kann wenigstens
Alkohol, genau,
der
ist super positiver Mensch.
Max Payne kann aber noch mit Leuten reden.
Kratos auch.
Nee, Kratos
nur laut Leute töten. Naja, ist seine Art zu reden.
Ja, eben.
Aber allein die Tatsache, wie seine weiße Haut erklärt wird, das finde ich allein schon so geil.
Okay.
Weißt du, wie?
Nee.
Frau und Kinder, die Asche von denen, werden ihm quasi als Haut auferlegt. So.
Ah.
Und das ist so, ich finde das so ein kleines Detail, was es für mich noch geiler macht. Irgendwie, weil man kann so leicht einen Charakter machen, der cool aussieht mit Narbe, aber dass dann noch so eine kleine Geschichte dahinter steckt, das macht es für mich wieder so, oh, cool. Echt, ja, echt schön.
Bin ich jedoch stark überrascht, weil ich meine, die beiden als GOWs,
Prequels. Als nächstes erzählt er noch, dass Gears of War Judgment geil ist. Weil wusstest du, dass dieser Cole, warum der so eine große Rüstung hat?
Fick dich, Alex. Ja.
Weil der mal Footballspieler war, deswegen hat der so eine Rüstung. Der hieß nämlich vorher The Trail.
Stimmt, das ist nämlich genau dasselbe emotionale Gefühl.
Ja. Oh, und der hat dann seine Frau und seine Kinder verloren.
Entschuldigung, also das hatte jetzt mal wirklich mal krasse Buddy-Momente.
Ja,
Kumpelhaft. Jetzt ist er einfach so gay. Nee, es ist wirklich so ein Spiel, wo ich dachte, das braucht keiner. Haben wir ja auch schon drüber gequatscht, dass das jetzt durch den etwas längeren Konsolenzyklus noch nachgereicht wird.
Ja.
So und ich dachte auch, das wird so was Halbgares.
Ich denke, das ist hauptsächlich immer noch, weil ich dir überhaupt nicht vertraue.
Hauptsächlich Multiplayer und was weiß ich. Und irgendwie bisher habe ich, also das letzte Mal hatte ich das bei Uncharted 2, dass ich mir dachte, hoffentlich hört dieses Spiel nicht auf. Ich will mehr von dieser Welt sehen, ich will alles sehen. Und bei God of War ist es wirklich auch so, dass ich nach den ersten paar Stunden geguckt habe im Internet, wie viel Spielzeit ist das? Ich will nicht, dass das nach 5 Stunden aufhört. Ich will, dass das länger geht. Und keine Ahnung,
das ist das Gegenteil von dem, was die Leute beim Podcast hören bei dir immer denken. Die sagen sich immer, hoffentlich hört der bald auf.
Tja, Alex. Dann darfst jetzt du übers Geile in das Quatschen.
Nö, ich will nicht mehr. Ich glaube dir kein Wort, das kann einfach nicht sein mit God of War. Deswegen, das.
Ich spiele das Dreier, bevor ich den Test schreibe, auf jeden Fall. das muss ich dazu sagen. Damit ich ein bisschen in das Phantom von God of War reinkomme.
Weißt du, es ist so wie bei. Ich sehe das gegenteilig wie bei diesem Akte X-Plakat, so I want to believe. Und hier ist einfach so, I can't believe. Das ist. Weiß nicht, es gibt gar keinen Existenzgrund für God of War Ascension. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wenn du das sagst, wie gesagt, wir werden sehen. Und vielleicht
hast ich kann
du
nur sogar sagen, dass es mir unfassbar viel Spaß macht.
Ja,
okay. Es ist.
Ich sag dir als
nächstes. Vielleicht betrachte ich das auch, weil eben God of War 2 bei mir schon so lange her ist. Vielleicht betrachte ich das so als einzelnes Spiel und nicht so jetzt als den vierten Teil, der danach kommt, und habe nicht nach dem dritten jetzt so ein bisschen die Übersättigung.
Ich erinnere mich an ein Interview, das war, glaube ich, in der GamePro mit David Jaffe. Und der ist ja daran nicht mehr beteiligt, weil er halt sagte, nee,
Der ist schon vor dem zweiten abgehauen? Oder hat er den zweiten? Den dritten hat er auf alle Fälle auch schon nicht mehr mitgemacht.
Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wollte er halt schon, würde er gern auch vor allem, was die Sagen angeht, in völlig andere Dinge gehen. Ich glaube, er hatte irgendwas gesagt, auch mit Jesus Christus und so, als spielbarer Held oder so. Jedenfalls in völlig andere Sagen und
Mythen reingehen. Oder zu den Wikingern und sowas.
Genau, das Nordische wollte er gerne machen, was auch super prädestiniert dafür ist, so die Wikinger-Götter und so halt zu machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der noch doch so
gut ist. Ich bin total begeistert. Und es sieht einfach auch noch so gut aus.
Na, wie gesagt, also ich werde in Metal Gear reinschauen aus, und ich werde auch in Ascension reinschauen. Und
dann wollen wir mal gucken, was davon übrig bleibt.
Ja, wahrscheinlich zerreißt du es dann. Metal Gear voll geil, God of War Ascension, größter Scheiß ever. Ja.
Und damit wäre die Realität wieder in Ordnung.
Genau. Nein, ja, so ist es. Ich habe einfach unfassbar viel Spaß damit.
Ja.
Tja, mehr habe ich auch gar nicht gespielt. Bedauerlicherweise.
Also ich war diese Woche am Montag bei Capcom. Da habe ich einmal gespielt Resident Evil Revelations HD, was man ja im Vorspiel schon gesehen hat, was jetzt so diese HD-Portierung des 3DS-Titels ist. Und genauso wie einige User war ich auch etwas verblüfft, dass das Ding so immerhin schon fast Vollpreis in Laden kommt. Also für 40 Euro. Okay, kann man sagen, ja gut, das jetzt kostet genauso viel wie das 3DS-Spiel, aber weiß nicht, gefühlt hätte ich jetzt immer gedacht, wäre das so ein Download-Only-Titel. So ähnlich, wie sie es gemacht haben, so bei so Spielen wie Dead Space Extraction, was ja auch ein Wii-Titel war, aber dann halt nur als Download auf die PlayStation 3 kam.
Alan Wake, American Nightmares, obwohl
ja, ich
nicht mehr weiß, wie...
Aber das war ja keine Portierung von
einer anderen Plattform. Stimmt.
Also, da gab es noch so ein, zwei Sachen, die ähnlich waren. Oder halt, ich meine, wenn man jetzt so die älteren Spiele nimmt, so weißt du eben, wie God of War 1 und 2 oder die PSP-Spiele, da gab es halt immer zwei Spiele zum Preis, also... Ja, das wunderte mich schon ein bisschen. Aber es ist natürlich trotz alledem, glaube ich, ein ganz gutes Resident Evil-Spiel für die Leute, die halt so vom 6. so extrem enttäuscht waren. Weil es halt sehr, sehr klassisches Resident Evil-Gameplay ist, wer auf sowas steht. Dann haben wir noch gespielt, dazu gibt es das Vorspiel erst nächste Woche, Remember Me. Und da muss ich sagen, da war ich ja im Vorfeld, also je weniger ich davon wusste, umso begeisterter war ich. Weil mir natürlich das Setting gut gefallen hat. Dieses ganze Neo-Paris 2048 hatte schon wieder so ein bisschen sowas Cyberpunk-artiges und sobald irgendwas an Deus Ex erinnert, habe ich schon immer gleich eine Latte in der Hose. Aber dann habe ich den knackigen Arsch der Hauptdarstellerin von Remember Me gesehen, gab es gleich die zweite Latte. Dann das Spielprinzip war dann eine kleine kalte Dusche, weil das halt leider eben im Grunde sich nur aus drei Elementen zusammensetzt. Element 1 ist durch diese wirklich grafisch genial geile Stadt rumzuklettern und es ist wieder so auf Prince of Persia Niveau, so wieder von links nach rechts rüberspringen, dann wieder an der Wand lang rennen. Naja, nicht so spektakulär. Spielelement Nummer 2 ist das Kämpfen, was so Batman Arkham Asylum für Fortgeschrittene ist.
Ja, da haben sie sich ja den Street Fighter-Typen, den Ono, heißt der Ono, geholt, ja, als Berater. Ja,
nicht Yoko Ono,
nee, 85. Yoshiro.
Ja, der Mann, der mal so lustig auf den Pressekonferenzen ist.
Genau, aber, der Spaßvogel.
Ja, aber auch das ist halt sowas, Ich fand ja, dass das Kampfsystem von Arkham City und Arkham Asylum, was ja auch in abgewandelter Form bei Sleeping Dogs drin ist, ziemlich cool. Aber da versuchen sie es natürlich nochmal komplizierter zu machen. Muss man erstmal sehen, wie man sich damit zurechtfummelt, indem man diese Kombos selbst zusammenstellen kann und diese Kombos dann unterschiedliche Auswirkungen haben. Zum Beispiel, es gibt Kombos, die machen mehr Schaden. Und dann gibt es Kombos, die heilen dich selber als Spielfigur. Und zwischen diesen Kombos muss man dann so ein bisschen wechseln. Also, das System hat bei mir nicht sofort Klick gemacht, auch weil es sehr Timing-intensiv war und das wirklich teilweise ein bisschen knifflig war. Das ist das zweite Spielelement. Das dritte Spielelement ist halt, es geht ja darum, dass man so Erinnerungen extrahiert von Menschen und mit Erinnerungen handelt. Und einige Erinnerungen kann man dann auch manipulieren. Und das gibt es in dem Spiel wohl nicht so oft, aber ein paar Mal. Und dann geht man so in die Erinnerungen des Menschen rein und die wird dann wie so eine Art Video abgespielt, wo man aber dann interagieren kann mit bestimmten Gerätschaften und so die Erinnerung vielleicht zu einem anderen Ergebnis bringen muss, damit man quasi eine Inception macht. Also man,
Ghost Trick.
ja, das ist halt, genau, das Spielprinzip erinnert an Ghost Trick, aber die Idee dahinter eher so an Inception, weil man halt, man will zum Beispiel von irgendjemand was und der will zum Beispiel, dass man selber positiv dem Typ gegenübersteht, also muss man die Erinnerung so verändern, dass man selber eine positive Erinnerung an den hat, in der Richtung. Also wie gesagt, für mich fällt das ein bisschen also steht und fällt dieses Spiel so ein bisschen an diesem Kampfsystem, weil den ganzen Rest finde ich schon mal super geil. Es sieht super gut aus. Da sind ja auch sehr viele ehemalige Ubisoft-Leute dabei, die auch an Spielen wie Assassin's Creed oder auch ehemalig an Beyond Good und Evil gearbeitet haben. Also Aussehen, keine Frage, tolle Ideen drin, aber dieses überkomplexe, oder nicht überkomplex, aber dieses doch sehr sehr, sehr, sehr herausfordernde Kampfsystem. Weiß ich nicht. Ja, dann natürlich die Woche Tomb Raider. Und da bin ich jetzt noch nicht durch. Ich bin jetzt so bin 5 oder 6 Stunden. Will jetzt am Wochenende noch durchspielen. Hat am Anfang in den ersten ein, zwei Stunden natürlich extrem begeistert, weil da natürlich das Ganze noch so, Lara kommt erstmal an auf dieser Insel. Das ist ja, wie gesagt, in diesem, das nennt sich so Drachendreieck und sie ist halt nur Mitglied von so einem Team. Da ist so ein Star-Archäologe, so ein bebrillter Typ, der irgendwie auch so Reality-TV macht und sowas. Und die suchen halt so eine geheimnisvolle, verschollene, Dynastie von so einer japanischen Königin. Und Lara sagt halt, sie sollen da einen bestimmten Kurs einschlagen und diese verschollene Insel suchen. Und die anderen wollen das erstmal alle gar nicht. Und dann setzt sie sich aber doch durch und dadurch führt sie sozusagen diese ganze Crew halt in das Verderben, weil sie halt auf die Art auf diese Insel stoßen und da schiffbrüchig werden.
Typisch Frau.
Typisch Frau am Steuer, nicht geheuer.
Tja.
Und das führt natürlich dazu, dass Lara dann auch so ein bisschen Schuldkomplexe hat, weil sie sich auch verantwortlich fühlt dafür, dass sie da diese rund 10 Mann große Crew von diesem Forschungsschiff dann da eben auf diese Insel gebracht hat. Und die erste Zeit ist man halt, das kennt man ja aus den Videos oder so, ist man noch so damit beschäftigt zu überleben und fällt immer irgendwo runter, muss erstmal aus einer Höhle flüchten, dann kriegt man erstmal einen Bogen und dann muss man erstmal ein Tier
Also die Szene,
abknallen.
was man aus dem ersten Trailer kennt, wo sie in dieser Höhle so da
Ja,
durchflüchtet und durchklettert
genau,
und mit
genau.
Wasser und dann Fackel und
Genau.
löscht und so einen ganzen Kram. Okay.
Wobei man nicht sagen muss, was meine erste Befürchtung war, dass das so ein typisches Blendwerk war. So die ersten Minuten richtig geil. Sowas gibt es später auch immer mal wieder. Also
Okay.
nicht ganz so perfekt, weil ich meine, am Anfang in dem ersten, das ist so typisch, das sind so eine Momente, die man in der Form nie wieder hat. Da läuft sie zum Beispiel. Wartet so durch Wasser, das Wasser steht ihr Brust hoch und sie hat eine Fackel in der Hand und das Feuer von der Fackel, weißt du, das geht so richtig an der Decke lang.
Ja.
Das sieht einfach richtig geil aus. Später hast du nochmal ähnliche Momente, da sieht das Feuer aber nicht so aus. Also du hast immer so einen Eindruck, das sind manchmal so Szenen, weißt du, die so besonders schön gemacht sind, die aber in der Brillanz nie wieder erreicht werden. Aber das Problem ist eigentlich eher ein anderes. Du hast, sie wird am Anfang, wie gesagt, ihr wird das ganze Spiel über wird ihr immer extrem übel mitgespielt. Also sie fällt immer so aus 10 Meter Höhe auf den Boden und rammt sich da so Knochenreste irgendwie durch den Bauch und also was sie sich da alles rauspopelt
Typisch Frau.
und selbst verarztet. Also das ist wirklich Hardcore. Da muss sie viel mehr erleiden als Nathan Drake. Aber das ist halt so am Anfang, wie gesagt, du hast halt, am Anfang wird sowas mit dem Bogen gemacht. Du bekommst den Bogen, musst das erste Mal ein Reh tot machen, damit du was zu essen hast. Und später spielt das auch nie wieder eine Rolle, dass du Essen oder sowas brauchst, weil das ist halt wirklich nur eigentlich dazu da, um dir den Bogen zu erklären.
Okay.
Das ist jetzt, es gibt da in dem Sinne keinen Survival-Aspekt von wegen, dass du irgendwie essen musst oder sowas. Das gibt's nicht. Du musst da auch nichts jagen, weil die Tiere
einmal gehen. Richtig satt gegessen und dann kann man so ein Abenteuer auch durchziehen.
Ohne Scheiß. Genau. Dann reicht das mal für eine Weile. Und am Anfang in den ersten ein, zwei Stunden kommt das halt so Schritt für Schritt und du lernst vor allem erstmal klettern, deine Axt, also deine Kletteraxt zu benutzen und sowas. Und du denkst dir so, ah, das ist ja ganz interessant. Dann merkst du schon so, dass die Insel ziemlich groß ist, dass es da viele so Metroid-mäßige Sachen gibt. Du läufst so an Sachen vorbei, mit denen du noch nichts anfangen kannst. Die dir erst später zum Beispiel, wenn du den Pfeil und Bogen mit dem Seil und sowas hast, benutzen kannst, denkst dir alles ganz cool. Dann kommen so der erste Mal, dass du die Einwohner der Insel triffst, was so eine Art Riesensekte ist von so ein paar Verrückten, die halt...
Sind das vielleicht auch Piraten?
Nein, es sind keine Piraten, aber die haben natürlich eine gewisse Ähnlichkeit zu denen. Weißt du, die sehen ja irgendwie alle gleich aus. Also die bei Uncharted 3, die Piraten und so sehen ja fast genauso aus. Aber diese Einheimischen da, natürlich gut ausgestattet mit Maschinengewehren, Pistolen, Molotow-Cocktails, Dynamitstangen, ähnlichem. Hast du halt so am Anfang immer so zwei, drei, wo du dir so denkst, so, oh, das ist eigentlich ganz, auch ganz geschickt gemacht. Das ist ja noch so in meinem Stirb langsam eins Feeling, so believable Action. Mhm. So, sie ist halt so stealthig, sie macht Stealth Kills, sie macht viel mit dem Bogen. Du denkst dir so, oh, und vor allem Gegner sind sehr dosiert, so eben mal zwei oder mal drei und du musst auch so ein bisschen gucken, dass eben die auch vielleicht sich nicht gegenseitig angucken, damit du die einzeln ausschalten kannst und vor allem leise. Cool. Dann kommt wieder noch eine Höhle, die du erforschen kannst. Lustigerweise, obwohl das Spiel Tomb Raider heißt, sind die ganzen Höhlen fast immer optionale Nebenmissionen. Immer so kleinere Missionen, wo du dann halt wieder nur einen Schatz findest und dafür dann irgendwelche kleinen Apparaturen oder irgendwelche Sachen in Aktion setzen musst. Also irgendwo wieder das Typische, wieder irgendwelche Gewichte irgendwo raufmachen, damit was anderes hochgeht oder mit so Fensterklappen.
Zahnräder einsetzen aus Holz.
Ja, das musst du gerade nicht machen. Also diese Komplexen aus den ersten
Teilen.
Du hast
dir genau so das Rätsel rausgesucht. Was
das musste man bisher noch nicht machen. Aber dann ist das Problem, so nach 3 oder 4 Stunden Spielzeit kippt das Ganze plötzlich und es werden immer mehr Gegner und dann, ab dann ist das Spiel eigentlich quasi wieder komplett im Uncharted-Modus und du hast wieder dieses so ein bisschen Laufen, ein bisschen die Gegend erkunden und dann wieder 10, 20, 30 Gegner. Und die sind ziemlich aggressiv, du hast ja so ein Third-Person-Deckungssystem, wo du nicht wo du automatisch in Deckung gehst, aber halt dann nicht so richtig so sticky dran kleben bleibst, weißt du, bei Gears of War oder ähnliches, bleibst du ja richtig dran kleben, da nicht, und die Gegner werfen halt auch immer Molotow-Cocktails oder Dynamitstangen, also du musst auch immer in Bewegung bleiben, das erinnerte mich halt sehr an Uncharted, wo du ja auch andauernd in Bewegung bleiben musst, weil die wie blöde immer Granaten nach dir werfen. Und schon geht das Spiel so in diesen Action-Overdrive. Und das ist halt schade, weil das Spiel halt die ersten 3 Stunden so viel Zeit damit investiert hat, Lara als verletzlichen, als menschlichen Typen einzubringen, aber dann das spätestens zur Hälfte...
Das haben die Trailer auch so immer so suggeriert, dass der eher
genau.
Verletzlich und noch die kleine, verletzliche Lara ist.
Ja, aber das ist halt jetzt ab der Hälfte des Spiels nicht wieder der Fall. Da tötet sie dann einfach 30 Leute hintereinander.
Da ist sie
und
dann
genau
klein,
dieses,
hat Mrs. Croft.
Ja, naja, vor allem dieses Problem, was du mit Spec Ops hattest, fällt da eben auch wieder auf, wenn du dann plötzlich wieder so Headshot und dafür kriegst du mehr Punkte, als wenn du normalen. Diese ganzen Action-Mechaniken und wir im Vorspiel haben wir das ja auch gemacht, da hatte ich dann eine Schrotflinte und sowas und du ballerst dich da
das
einfach.
Das geht schon echt derbe zur Sache.
Ja, also, aber das ist halt dann
Blut,
ein reines Action-Spiel. Und
okay.
Und das ist halt so ein bisschen schade, dass sie sich nicht getraut haben, die Balance so ein bisschen zurückzufahren und das halt eben wie am Anfang so bei eher wenigen Intermezzos, aber dafür für spannende genommen, einfach am Ende wieder auch diese ganz oft so beschränkte Areale und einfach so 20 Gegner überleben oder
hast
sowas.
Hast du denn auch mal so, ich sag mal so die eher klassischen Tomb Raider Gegner wie Dinosaurier, Tiger, Haie, Schlangen?
Hauptsächlich Dinosaurier.
Ja. Also wie gesagt, es gibt am Anfang ja Wölfe, die sind dann auch sozusagen Gegner, weil sie auf dich zugerannt kommen und du musst sie dann auch schnell ausweichen mit deinem Bogen oder mit deiner Handwaffe. Es gibt noch so ein paar ausgefallene Gegner, so wie es bei Uncharted ja am Ende auch immer, am Ende gab es ja diese Nazi-Soldaten oder Zombies und sowas. Sowas gibt es da auch, ein bisschen die ausgefallenen. Aber es wird nicht zu bizarr. Also keine Skelettkrieger, aber...
Eine wichtige Frage noch. Hast du den Tomb Raider Waffensheet ausprobiert? Also im Kreis gehen, nach vor, zurück, Rückwärtssprung, Salto.
Ja.
Kann sie diese ganzen Moves noch?
Nein.
So an der Klippe, Handstand und rüber und so einen ganzen Kram, diese ganzen geilen
Echt nein, nicht? Nein. Also ich bin mir da ziemlich sicher.
Aber
also,
probier doch mal den Tomb Raider Move da für alle Waffen.
Den Konami, Konami Cheat für Lara?
Ja! Ich meine, also, das waren Dinge, die ich früher immer viel gemacht habe. Und was ich hoffe, gibt es auch wieder so typisch, also gut, Croft Manor wird es ja nicht geben, aber sowas ähnliches irgendwie
nee, so
wieder.
So ein Trainingsparcours oder so gar nicht.
Gibt es DLC?
Ja, vermutlich.
Ich
aber ich möchte den mal, Cheat. Aber ich möchte mal noch drei Sachen sagen. Einmal A, die Synchronstimme von Nora Tschörner, die finde ich ist ein bisschen unpassend, weil die wirkt einfach zu jung und zu unsicher und zu görenhaft. Weißt du, so ein bisschen so nach einer Berliner Göre, das passt manchmal nicht so zu Lara, weil das so, und das liegt aber jetzt nicht an Nora, sondern manchmal halt, auch das ist schlecht. Wenn du sowas ganz Traumatisches machst, Schiffbruch, du wirst gefesselt bei so einem Kannibalenclub, ja, du entkommst dem, du rammst dir irgendwas durch den Magen durch, du kämpfst um dein Überleben, hast gerade einen Hirsch umgetan und in der nächsten Cutscene, wo du auf jemand aus deinem alten Team triffst, ja, ist sofort wieder alles so Smalltalk angesagt, so, ja. Also statt einfach zu sagen, weißt du, was ich gerade alles überlebt habe?
Nimm mir einfach mal bitte in den Arm.
Ja,
oder, ich musste gerade töten.
Ja, das muss ja gar nicht so defensiv sein, aber einfach so ein bisschen so, boah, man kann ja nicht sofort wieder so auf Normalmodus schalten. Also wie gesagt, also Nora Tschörner, also die Stimme, ich finde, passt halt nicht so ganz. Aber egal, das Spiel sieht, finde ich, optisch super aus, läuft auch sehr flüssig und sowas, also es ist halt, hat all diese, was man heutzutage erwartet, so schöne Partikeleffekte, schöne Lichteffekte, wie das da durch die Gegend bricht, ist natürlich nicht so abwechslungsreich wie in Uncharted, weil es einfach dazu nicht oft genug so den Ort wechseln kann. Uncharted, der ist ja immer unterwegs.
Ja, gut, das ist ja storybedingt.
Also. Gast, genau, du bist nur auf der Insel, aber es hat genauso viel immer diese Over-the-Top-Action-Sequenzen, dass du wieder irgendwo in so einem Flugzeugwrack drin bist, dann rutscht du den Bergabhang runter, das Flugzeug fällt hinter dir, Teile fallen an dir vorbei
ja,
und so.
Du duckst dich genau,
du mit dem Moment dich und es genau.
Fällt über dich rüber, so ein
ja, ja.
Und dann Dubstep.
Ja, ja. Also sowas gibt's auch alles. Und es gibt natürlich, du kannst halt die ganzen Orte, auf denen du schon mal warst, kannst du auch später wieder besuchen, weil es gibt halt so eine Zeltlager oder so eine kleinen Raststätten, wo du halt immer so ein Feuerchen machst und da kannst du dann wieder hin zurückreisen, um dann halt auch wieder dieses Metroid-artige Orte wieder noch oder Schätze zu entdecken, die du vorher nicht hattest. Diese Schätze werden ja dann später auch auf der Karte angezeigt. Also es gibt für Leute, die sammeln wollen, gibt es exorbitant viele Sachen. Also es gibt Geocaches in jedem Level, irgendwie 20, 30, dann gibt es irgendwelche Tagebücher und sonst was. Also da bist du wirklich gut dran beschäftigt. Und da gibt es auch so eine 3D-Item, so eine Götzen oder ähnliches, die kannst du sammeln. Und dann kannst du dir die in deinem Inventar angucken und dann kannst du sie nochmal drehen, weil dann kriegst du noch einen extra Hinweis und Erfahrungspunkte. Du kannst halt Crafting so ein bisschen betreiben, deine Waffen aufrüsten, hast ja selber so ein paar Perks, die du ausstatten kannst. Also sie benutzen da eigentlich schon so alles, was man so heutzutage so in so ein Spiel reinmachen kann, so an Rollenspielelementen. Und
das ist mittlerweile auch so ein bisschen Standard geworden, dass man so viel reinpackt. Assassin's
ja,
Creed,
ja, ja, genau.
Tomb Raider hier, Far Cry 3.
Aber keine Microtransactions, so sagen bei EA. Nee, aber ich muss sagen, und das ist halt das Fiese, auch obwohl der Action-Anteil so zugenommen hat, es macht mir halt bisher immer noch extrem viel Spaß. Das steuert sich einfach gut. Das ist, und was ich halt auch sehr gut finde, ist halt dieses... es gibt zwei Sachen, die das Spiel sehr, sehr annehmbar machen und sehr, sehr, sehr zugänglich. Das erste ist halt, das mit den Save-Punkten. Es wird andauernd alle 10 Sekunden oder so wanderst du über einen Save-Punkt. Also du hast nie irgendwie, wenn du stirbst oder so, das Gefühl, so jetzt nochmal viel nachspielen zu müssen. Und Sachen, die du eingesammelt hast, so Schätze oder ähnliches, die bleiben dann auch, wenn du stirbst, dann hast du die schon eingesammelt.
Oh, Gott sei Dank.
Und was auch ganz cool ist, ist halt, du hast diese Instinktsicht. Und die ist eigentlich quasi auch schon so wie so eine krasse Spielhilfe. Also die sagt dir zum Beispiel, wenn du in so einer Schatzhöhle bist und hast so eine Apparatur, dann leuchten alle Teile hell, mit denen du interagieren kannst und oder Kletterflächen, an denen du hochklettern kannst. Also die geben dir schon immer einen ziemlich guten Hinweis, was du machen musst. Und bei manchen Rätseln ist es dann auch so, dass wenn du die Instinktsicht anmachst, dann Lara selbst was sagt. So nach dem Motto, oh, ich glaube, hier fehlen noch ein paar Gewichte oder so. Also jetzt kann man natürlich sagen, so, toll, wie viele Idioten oder so. Aber auf der anderen Seite kannst du in dem Spiel halt nicht stecken bleiben in dem Sinne.
Ja.
Du kriegst immer eine Hilfestellung und die ist halt noch krasser als so dieser goldene Pfad bei Fable oder wie bei Dead Space, so diese Markierung auf dem Boden, ja. Sondern die sagt dir schon wirklich ziemlich genau, wo du hin musst und auch teilweise, wie du dahin kommst. Kann man mögen. Ich finde das immer sehr komfortabel, weil ich bei dem Spiel nie in eine Sackgasse gerate, wo ich erstmal nicht weiter kann.
Ja, das ist schön, wenn dieser Flow dann halt nicht zu stark unterbrochen wird, wenn du wirklich mal gerade halt nicht erkennst, was die Entwickler jetzt gerade von dir wollen.
Ach, das glaube ich passt auch gut in die Level-Architektur. Das sieht alles so zerklüftet aus und so. Ich glaube, da erkennt man dann nicht sofort, wo man hin soll. Deswegen. Eben.
Und
das
du läufst an sehr vielen Sachen vorbei. Also meistens ist das so, dass du kommst zum Beispiel in so ein riesen Tal rein und siehst dann so wie so ganz viele 20, 30 Favelas, so in so kleine Häuser so an den Seiten. Denkst du so, boah, wo muss ich jetzt lang und so. Dann kriegst du durch diesen Instinkt-Sicht schon einen ziemlich klaren Weg, wo du lang musst. Nur wenn du willst, kannst du auch wirklich alles einzeln durchsuchen und alle Schätze und Munition sammeln und dann gucken, ob es da vielleicht eine Höhle gibt, versteckt. Aber du hast halt immer deinen roten Faden. Ich will jetzt am Wochenende das auf alle Fälle halt durchspielen, um zu wissen, wie das mit dem Action-Anteil weitergeht. Wenn das weiterhin jetzt ein reiner Schießbuden-Shooter wird, wo ich mich wirklich immer nur noch durchballere und zwischendurch nochmal dreimal hüpfe, dann ist es eher eine 8. Und wenn die am Ende mich noch irgendwie überraschen können mit neuen Gegnern oder mit doch wieder ein bisschen mehr klassischer Lara-Action, dann ist es eine 9, weil ich muss sagen, für mich, das ist halt, was bei dir vielleicht dein God of War Ascension ist, für mich ist es das erste Spiel in dem Jahr, was mir wirklich auch Spaß macht beim Spielen. Und auch wenn ich so manchmal weiß, so, okay, das ist jetzt, es dürfte nicht so viel Spaß machen vielleicht, weil es halt sehr, sehr simpel von der Action ist, finde ich es bis jetzt ein sehr rundes Spiel und ich finde es auch einfach schön, dass es auf der Konsole so schön aussieht, ohne Kompromisse. Weißt du, ich finde halt dieses, ich habe halt nie Far Cry 3 spielen können, weil ich das einfach, da kam ich nicht drüber hinweg, dass das so ruckelig ist und so schlecht aussieht, finde ich, auf der Xbox im Vergleich zum PC, dass ich mich da immer so wie so ein Spieler zweiter Klasse fühlte.
Ja, und auf der PlayStation schau dir noch bloß krasser. Nicht die Xbox-Version von Crysis 3.
Ja, das eben. Und deswegen
also, finde ich das halt. Ja, das finde ich aber, da jetzt PC und Konsole noch so, das als Nachteil der Konsole so auszulegen, finde ich irgendwo unfair. Also ich meine,
ja, aber guck dir Spiele an wie Dead Space 3, die sehen auf allen Plattformen gleich
weil
geil
sie
aus.
Weil sie auf dem PC nicht optimieren wollten.
Ja, aber es sieht auch auf PC geil aus.
Diese Version bleibt aber als Beispiel jetzt hinter den Möglichkeiten des PCs zurück.
Ja, ich weiß, ich habe das ja auch alles gelesen, aber es sieht einfach auch schon auf den Konsolen ziemlich geil aus. Es ist flüssig, es sind geile Licht- und Schatteneffekte, ist alles drin. Und ich habe da keine Kompromisse. Und ich meine, guck dir manche PS3-exklusiven Sachen an, ja?
God of War. Das schönste Spiel aller Zeiten.
Ja, guck dir Heavy Rain an oder guck dir die Uncharted-Spiele an. Da hast du immer noch das Gefühl, dass du sowas auch gar nicht so doll auf dem PC manchmal zu sehen bekommst. Also es geht schon. Ich mag halt bloß nicht diese Ports, die halt eben so kurz vor der Unspielbarkeit sind auf der Konsole. Nee, aber deswegen Tomb Raider.
Aber bei Tomb Raider, musst du wieder Medikits benutzen oder hast du auch dieses Auto-Heal?
Nee, Auto-Heal.
Okay.
Auto-Heal, ja.
Wieder
der Bildschirm wird blutig und
gerade bei, so, wenn der Action-Anteil anscheinend doch so sehr ausgeprägt ist.
Irgendwie finde ich es ja schon schade, dass dieses ganz alte Tomb Raider-Gameplay jetzt komplett weg ist. Also, dass man nie wieder mit Lara Croft so dieses Oldschool-Klettern und so machen wird. Also ich denke nicht, dass es nochmal kommen wird.
Nee, also wenn ich denke, das erste Tomb Raider und so, wie viel du da kletterst, und dann kämpfst du ab und zu mal gegen Fledermäuse, gegen Wölfe, gegen T-Rex und am Ende gegen Skelette oder so, aber wenn du denkst, wie wenig Gegner da eigentlich drin
Alleine
sind.
Alleine, was Jan vorher gemeint hat mit dem Rückwärtshalt und so, diese klassischen Moves, die man kennt, diese Seitwärtsrolle,
das
so
Schlimme
ein
ist,
Sprung.
Das war mir fast gar nicht mehr so bewusst, für mich erst die Tage halt so wieder, als ich dann so, okay, Tomb Raider und so, da hatte ich so einen Moment, was hast du eigentlich damals mit Tomb Raider halt so gezockt? Ich hatte auch einen schrecklichen Moment mit so einem scheiß Hai. Mich so erschreckt, umgedreht und weil du musstest ja auch immer irgendwie toll. Ich weiß nicht, ob das 2 oder 3 war. Jedenfalls der PlayStation 1, einer der letzten PlayStation 1 Titel noch von Tomb Raider und irgendwie so dermaßen erschreckt. Weil ich den überhaupt nicht mehr gekriegt habe, dass dieser Hai mich dann plötzlich gepackt hat. Und aber gerade halt so dieses typische, auch wie gesagt, auch diese die typischen Bewegungen, wenn sie da diesen mit Körper und was alles damals rausgefunden hast und ich hatte es aus einem offiziellen PlayStation-Magazin mit den schönen Demo-Disc damals, wo dann drin steht, ja, das musst du drücken, um jetzt hier diesen Handstand oder so oder hochzuziehen und dann so das quasi fast ein Rad schlagen und all die ganzen Sachen, fand ich immer so toll. Das war immer auch so Tomb Raider und wie gesagt, diese berühmten Sheets mit dreimal links drehen, rechts drehen, Sprung nach vorne, Sprung nach hinten, Waffen ziehen, Waffen wegstecken. Das war halt...
Andererseits, wie gesagt, das ich finde, das ist ein gelungener Reboot, weil Wie gesagt, es ist halt die Frage, wie actionlastig das ist. Aber ich denke mal, die werden ja auch gemerkt haben, dass eben der Erfolg von Uncharted eben auch an der Action lag.
Natürlich, also.
Und also die Ausgangssituation jetzt für die neue Lara, auch für dieses neue
Ganz
Modell
klar,
oder
sie
so,
bedienen ja im
die ist
Grunde nur
jetzt
den
ziemlich
Markt.
cool.
Also,
Also.
das stimmt ja schon.
Wieso?
Na, weil sie einfach geil aussieht und jetzt eben
Es ist einfach so, Action verkauft sich und.
in dem Zeitraffer-Tempo haben sie jetzt gut klar gemacht, warum sie so eine Badass-Tussi ist. Weißt du, also ja, sie ist jetzt, aber das ist halt eben, das ist das Problem, deswegen vergleiche ich das immer mit Stirb langsam, weißt du, das ist halt so genauso, beim ersten Stirb langsam so der normale Cop, der in eine krasse Situation kommt, beim zweiten Mal der normale Cop, der nochmal in eine krasse Situation kommt, der sich dann selber schon augenzwinkernd fragt, wie kann dieselbe Scheiße demselben Kerl zweimal passieren, trotzdem immer noch kein Übermensch und ab dem dritten und dann ab dem vierten und jetzt fünften Teil einfach nur noch so eine verzerrte Actionfigur,
Ja.
die überhaupt nichts Menschliches mehr hat.
Ob uns ein User sagen kann, wie oft Stirb langsam Vergleiche in diesem Podcast schon getätigt wurden?
Weil es einfach
Ja, es ist ein super Beispiel für das meiste, das stimmt schon.
Auf das meiste.
Es ist ja, wie gesagt, nicht nur, ob das, können ja auch so so Bond mit Casino Royale oder halt die Jason Bourne-Filme oder so.
Für mich darfst du auch weiter
Ja.
Stirb langsam Vergleiche machen, keine Sorge.
Ich finde es halt nur so schade, dass halt der menschliche Actionheld, dass der so anscheinend so schwierig zu greifen ist, oder? Ich meine, nehmen wir mal selbst sowas wie Indiana Jones. Der war halt auch in den drei Indiana Jones-Teilen, wirkte der immer wie ein halbwegs normaler
Ja.
Held.
Und plötzlich setzt er sich in einen Kühlschrank.
Ja.
Ja.
Und plötzlich kommen Tausende von Minicomputer-Ameisen.
Alter.
Ja, aber das stimmt.
Und scheiß CGI-Frettchen.
Ja, oh Gott.
Ah.
Und ein Tarzan-Ruf. Nee,
Ich werde wütend, wenn ich an diesen Film denke.
aber trotzdem, bis jetzt ist Tomb Raider für mich so auch so bis jetzt das erste spielerische Highlight. Ja, und dann, was habe ich noch gespielt? Ich habe auf dem iPad natürlich mir Real Racing 3 gestern runtergeladen, um mal wieder zu sehen, was der ganze Bohai so soll. Und was soll man sagen? Das Spiel ist kostenlos erstmal. Das Spiel sieht wirklich sehr gut aus. Also ist halt wirklich wir sind ja einiges gewohnt von den Konsolen, was so Rennspiele immer sind, aber das ist die Fahrzeugmodelle und die sind ja jetzt zum ersten Mal alles echte Strecken, also auch wieder so Laguna Seca und sonst was. Also vorher waren das ja Fantasiestrecken, jetzt sind es echte Rennstrecken und so
Für
Nordschleife und
jemanden, der
sowas.
noch keinen dieser Real Racing Training gespielt hat, wie ist denn die Steuerung?
Kannst du
Der
so
Touch,
oder
also.
kannst du ziemlich selbstfrei konfigurieren. Du kannst entweder die normale Neigungssteuerung machen, sprich, dass du das Gerät in
Ja.
der Hand hältst und so wie ein Lenkrad hältst. Oder du machst halt mit so einer Art Analogstick-Pfeiltasten auf dem Display mit so
Geht
links,
das gut?
rechts. Ich
Also
spiele es
ich habe
immer, ich spiele es immer in der Lenkrad, also in dieser mit dem
Ich habe halt
Gyrosensor.
wirklich, ich kann mir solche schnellen Spiele halt einfach nicht wirklich unterhaltsam, spaßig oder nie, sagen wir mal so, nicht frustrierend nicht vorstellen.
Ja, ich finde, das geht halt noch, weil du halt, du hast auch noch sowas wie Bremshilfen, die du anderen ausschalten kannst, also ob du alleine bremst oder sowas, dass du dich zum Beispiel nur um die Steuerung kümmern musst. Aber ich weiß nicht, ob du noch von Namco kennst, diesen Neck-Gen-Controller,
Ja,
Neck-Con
den
oder
so
so, der diese komische
verdrehen
Drehding in
konntest.
der
In der Mitte
Mitte.
so ein Kugelgelenk oder was immer,
Genau.
und du konntest so
What the
drehen, ja.
fuck?
Wie
Genau.
heißt der?
Neck-Con oder
Nekon
so.
oder so. War damals PlayStation 1
Und
Zubehör. Also.
den konntest du halt
Oder zumindest kenne ich als PlayStation
das
1
war eben
Zubehör.
auch keine, sage ich mal, natürliche Steuerung.
Nee,
Ja.
absolut nicht.
Das Ding sieht ja geil aus.
Ja. Aber also, das ist also
Und für was war das, dieses?
da hast du gesteuert mit.
Okay.
Es war halt analoge
Das
Steuern.
ist halt,
Ja.
wie das früher, wenn du dich halt den Controller komplett gekippt hast, in der Hoffnung, dass wenn du ihn schräg hältst, du stärker einlenkst und du die Kurve kriegst. Nur es hat da quasi so funktioniert, indem du das so verdreht hast.
Ist das abgefahren?
Ja, also ich habe es
Also
auch nur
das.
einmal beim Kumpel benutzt, weil ich fand's
Aber wie
unnatürlich.
gesagt, das ist alles nicht das Problem. Das Spiel sieht geil aus, das Spiel lässt sich gut steuern, aber das Spiel ist halt sowas von verseucht mit Finanzierungsmodellen. Du kannst dir am Anfang ein Auto leisten, dann hast du erstmal Geldsorgen, weil die Autos kosten halt immer so fast so die reellen Preise, so 40, 50.000. Du kriegst pro Rennen aber nur 2.000, also musst du erstmal fahren wie ein Idiot. Immer dieselben Rennen. dann hast du halt das Problem, dass dann plötzlich auch so was wie Verschleiß mit ins Rennen mit eingebaut wird. Du hast überall Zeitbremsen, egal ob du Extras einbaust, kostet dann 2 oder 4 Minuten, das einzubauen. Du hast nach dem Rennen, wenn du musst du zum Beispiel Teile reparieren, kostet Geld und Zeit. Dann musst du sogar teilweise Öl und sowas nachfüllen, dann regelmäßig, kostet dann auch wieder Zeit und Geld. Sodass du am besten einen Fuhrpark mit mehreren Autos hast, sodass, falls eins gerade repariert wird, du mit dem anderen fahren kannst. Am Anfang zum Beispiel empfehlen dir schon einige, naja, kauf dir erstmal das Alle-Klassen-Auto-Paket, wo 3 Autos drin sind, wo du alle Klassen abdeckst und so, kostet 8,99. Das ist,
also da will ich nachher mal sehen, ob das so in dem Sinne Production-Value-mäßig gerechtfertigt ist.
Ja, vor allem ist es halt einfach so unfair, wenn man sagt so, naja, weißt du, es ist ja theoretisch kann man das ja sich alles erspielen. Ja, klar. Ja. Wenn du also 1000-mal dasselbe Rennen mit demselben Auto, mit deinem Ford Focus, den du am Anfang hast, oder deinen Nissan Silvia, wenn du das 100-mal machst, natürlich nicht hintereinander, weil du musst ja immer diese Zwangspausen einlegen.
Eben, also dann warten ist nicht spielen.
Also. Ja, ja, also das Spiel ist wirklich zugehurt mit diesen ganzen und das ist halt schade, weil dann hätten sie es lieber, wie gesagt, 4,99 oder 6,99 oder 7,99, meinetwegen 9,99, ja? Gab es ja auch schon. Und dann halt, dass du es auch vernünftig spielen kannst. Dann hast du noch so dieses, das nennt sich irgendwie so Timeshift Multiplayer. Das heißt dann, dass so angeblich fahre ich dann so gegen meine Facebook-Freunde, die das auch spielen. Wirst das denn natürlich dann bei denen nur die Zeiten genommen werden? Aber ich habe da manche Rennen schon erlebt und dann habe ich so Leute aus meiner Facebook-Liste gesehen, wo ich mir sage, so langsam können die da nicht fahren. Also das ist so, sonst hätten die das Rennen ja nie gewonnen.
Die haben gar kein iPad.
Ja, also das ist irgendwie komisch. Also das System scheint mir auch noch nicht so ganz ausgereift zu sein. Ist halt wirklich schade. Es ist ein Spiel, was technisch einfach so beeindruckend ist, was eben auch wirklich Spaß macht, das zu spielen, aber was halt mit Microtransactions und sowas halt so nach Abzocke riecht, dass es einem wirklich den Spaß verdirbt.
Hoffentlich nicht die Zukunft.
Ja, hoffentlich. Wie Cliffy B schon sagt, stimmt mit euren Geldbörsen ab. Aber leider muss ich sagen, beim Thema Geldbörsen komme ich dann eben noch zum letzten, was ich diese Woche angefangen habe. Ich habe nämlich so ein bisschen die Büchse der Pandora aufgemacht. So ein bisschen auch so durch die Perspektive auf Disney's Infinity. Und weil ich mich irgendwie dann doch schon mal seit langer Zeit gejuckt habe, habe ich dann doch angefangen, mal Skylanders zu spielen. Wir hatten ja hier Skylanders Giants als Booster-Paket für die Xbox. Das habe ich mir mitgenommen. Und mir aber noch das Skylanders Spyro's Adventures, also das erste, als Starter-Paket noch geholt, weil ich brauchte ja dieses magische Portal und sowas.
Stimmt.
Die Xbox-Fassung. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es natürlich auch ein bisschen geholt, weil ich natürlich auch das mit Solomon spielen wollte. Aber einfach diese kindische Faszination, dass du echte kleine Spielzeugfiguren hast, die auch noch ganz hübsch aussehen. Man muss ja sagen, die Skylanders sind immer gut verarbeitet.
Und ich sage mal so, wenn Forza sowas mit Matchbox macht, bin ich privatinsolvent.
Ja, also erstmal dieses magische Portal, dass es alles so schnell funktioniert, dass das Portal leuchtet, was im Dunkeln irgendwie total geil ist. Und dann stellst du die Figuren drauf und sofort wusch, sind die auch im Spiel drin. Und dann kannst du ja maximal...
Wechselt das Portal nicht auch gleich auch noch die Farbe?
Ja, je nachdem, was für ein Element du hast und so. Und dann hast du noch die Skylander, dann hast du noch die Skylander Giants. Das sind diese großen Figuren, die haben dann teilweise noch leuchtende Augen und in der Hand was Leuchtendes und so. Das sieht alles schon sehr cool aus. Und dieses einfach, wenn das Spielprinzip bei Skylanders ist halt so Jump'n'Run und Gegner, Hack and Slay und Level aufleveln und sowas.
Stimmt, ich habe es damals mit Saskia, als es noch wirklich noch Spyro noch hieß.
Genau, das heißt ja in der Skylanders Spyro's Adventure, so heißt das erste. Und es ist halt witzig, wenn du dir überlegst, dass das erste wirklich noch so versucht, so ein bisschen so sich als Spyro-Nachfolger zu verstehen, eben. Was sie dann so mit Skylander Giants irgendwie auch so total in die Ecke geschmissen haben, so fick dich, wir wussten ja nicht, dass man damit so viel Geld machen kann.
Drachen sind out.
Ja. Aber das Problem ist halt, also zum Beispiel die Skylander, also die Spyro's Adventures-Figuren, die kriegst du jetzt kaum noch neu. Und wenn, dann schon zu ziemlich hohen Preisen. Und es ist ja so, normalerweise, es gibt ja 8 oder 9 Elemente, sowas hier so Magie, Wasser, Wind, ähnliches. Normalerweise müsste man sagen, um das Spiel komplett durchzuspielen, reicht es eigentlich, wenn du von jedem Element einen hast. Also du brauchst mit 8 Figuren kommst du eigentlich schon durch.
Und jetzt kann man diese Figuren nicht einzeln kaufen?
Naja, ist schwierig. Teilweise eben sind die sehr, sehr teuer.
Achso, ich dachte, es werden jetzt immer nur so gleich teure Dreierpacks angeboten.
Ja, das
so,
auch. Ja, es gibt ja diese Adventure-Packs und
wo so eine drin ist, die Figur, die du willst.
Ja.
Eine, die noch ganz cool ist. Und die dritte ist einfach nur, das ist scheiße. Aber um den Preis hochzutreiben, ist sie mit
drin. Ja gut, aber als die neue rauskam, kosteten diese einzelnen Figuren so um die unter 10 Euro. Ja. Und jetzt gibt's halt manche Figuren halt gar nicht mehr oder die kosten plötzlich 20 oder 30 Euro. Also, und das ist halt so, ja. Die Giants-Figuren, die gibt's eben noch, weil das noch halbwegs aktuell ist, die gibt's eigentlich alle noch ziemlich auch neu. Aber das Schlimme ist halt, wie immer, du hast halt wirklich physische Figuren, du baust die auf und du hast plötzlich wieder so den Sammelleidenschaft. Dann ist natürlich bei jedem Starterpaket, was ist von Anfang an mit dabei? Es ist erstmal eine Liste mit allen Figuren dabei, wo du dann schön so Aufkleber raufmachen kannst.
Und hinten drauf bestimmt noch so ein typisches Diorama oder so.
Nö, gar nicht. Aber du kannst sie halt schön so alle so abkleben, so nach dem Motto, hast du schön, hast du noch nicht und so. Und natürlich im Spiel selber wird dir die Sammlung auch immer angezeigt, was du schon alles hast und was du nicht hast und so. Also,
das Panini, der Panini-Sammelalbum.
Ja. Ja, genau. Genau dieses Sammelprinzip. Und es ist halt immer wieder fürchterlich zu sehen, wie das eben auch teilweise funktioniert.
Wie gesagt, Kreuze Pforzheim und Matchbox und ja.
Mir reicht ja schon Disney Infinity. Ja, Disney irgendwie bin ich da ja schon scharf drauf. Ich könnte es nicht anders sagen. Irgendwie.
Ich fürchte da auch Schlimmes.
Kommt drauf, also bei mir ist es eher so, kommt drauf an, welche Welten oder welche Playsets sie noch so ankündigen.
Ja. Monster AG finde ich schon geil irgendwie.
Na, ja, Monster AG ist schon verlockend. So
oh Gott, ich
werde so arm. Unglaublich oder so. Incredibles ist nicht so meins. Cars, ja. Aber ich bin eher gespannt, was
von den klassischen Sachen hätte ich gerne mehr.
Witzig wäre es ja, wenn halt Disney auch mal halt dann so hier so DuckTales oder sowas macht.
Ja, genau.
Ich meine, gefühlt ist das Franchise ja überhaupt nicht mehr so vertreten.
Gefühlt also, ist er schon tot, ja.
Ja, also ich glaube, auf Super-DL läuft es bestimmt noch irgendwas so Richtung DuckTales oder so. Der aber Film. Damals, ich mochte DuckTales.
Super geil, ja. Mit
oder,
Quack, dem Bruchpiloten.
Ja, auch mit Donald hier als Phantomias oder Krach-Bumm-Ente und was es alles gab. Ja. Das würde sich lohnen, auszuschlachten. Garantiert.
Ja, gut, aber da würde Phantomias würde ich so viel Geld ausgeben.
Darkwing Duck. Wie geil wäre bitteschön Darkwing Duck?
Ja, Schnuppergas.
Schnuppergas. Ich bin der Schrecken, Mann, der die Nacht durchflattert.
Aber Disney hat es einfach in der Hand, mein Geld zu nehmen.
Ich habe das Gefühl, dass sie mit Star Wars und Marvel vielleicht noch interessantere Themen haben als Darkwing Duck.
Für die Zielgruppe wahrscheinlich.
Nicht nur, du darfst ja auch nicht nur die Zielgruppe vergessen, du musst ja auch mal gucken, was zum Beispiel im Disney Channel oder so alles noch so läuft. Das sind ja auch so eine Sachen, wie ich meine, wie gesagt, du kannst erstmal die ganzen Disney-Filme, sowas wie Aladdin, König der Löwen oder da kannst du noch nicht abarbeiten, aber du kannst ja auch, guck mal, die haben auch so eine Serie wie Kim Possible.
Ich wollte gerade sagen, Kim Possible, ja.
Also, und tausend andere. Also,
also das deswegen, also Disney Infinity, ja,
ich denke, das Beste ist, entweder vorher, also natürlich erstmal alles kaufen, dann Privatinsolvenz anmelden oder vielleicht vorher schon so den finanziellen Vormund besorgen. Dann einfach nicht mehr.
Ja, Kinder haben dafür ihre Eltern.
Ja, sie sich für unmündig erklären lassen.
Und wen haben wir?
Ja, ich weiß auch nicht. So, ja, das war's aber eigentlich so. Haben wir ja jetzt alle irgendwie eine Menge gespielt.
Weißt du, was ich dir noch empfehlen kann?
Nee.
Fürs iPad? Hast du schon mal Fingel gespielt?
Fingel? Nee. Ja.
Sollte man mit dir und deiner Frau nicht mehr ganz so scharf laufen, spiel Fingel auf dem iPad mit ihr. Das ist so ein bisschen wie Twister für die Finger mit alter Pornomusik. Und du musst zum Rhythmus die Finger so bewegen. Was schon
so in einem Audio-Podcast mit den Fingern in Bewegung zu machen, das ist super.
Ich mach's gerade für Alex, aber das ist.
Ich frag mich nur, was alte Pornomusik ist.
Bound, go wow.
Das ist für dich Pornomusik, okay?
Ja, was würdest du denn dazu sagen?
Ich kenne keine alten Pornos.
Romantische.
Ich weiß nicht. Ich bin mit YouPorn groß geworden. Da lief nie Musik. So.
Das ist eine arme Kindheit.
Leute, gab es heute etwa diese Woche gar keine PlayStation-Meeting-Pressekonferenz? Ist ja schrecklich. Gibt's denn, ich guck gerade mal, wir haben so viele News immer, aber was war denn so das wirklich Spannende in der letzten Woche?
Assassin's Creed Black Flag.
Das hattest du ja schon gespoilert.
Ja, Just Cause hatte ich auch schon gespoilert. Also Just Cause in Anführungszeichen.
Das Beste fand ich, dass Assassin's Creed 4 Black Flag und dann das Cover schon kam und dann einer meinte, woher habt ihr das mit der 4? Der ist ja auch so, dieses römisch 4 hat er irgendwie überlesen. Der dachte bestimmt, das heißt Assassin's Creed If. nee. Ja, ansonsten, genau, bei Sony verschenkt fleißig weiter. Ab nächste Woche dann wieder Mass Effect 3 und Metal Gear HD Collection für Vita. Jetzt die Woche God of War. Microsoft senkt Preise. Ja. Was nah ans Verschenken rangeht teilweise.
Ja.
Jedenfalls bei den Ubisoft-Sachen. Aber, Resident Evil 1499 ist auch in Ordnung. Und was hatten sie noch? Halo. Okay, 29,99, aber war schon okay.
Ansonsten, na gut, als News gestern Abend noch frisch, das Monster halte, dass dieser Multiplayer Region Lock entfernt wird und dass man es auf dem Gamepad spielen kann.
Genau.
Mit dem Patch finde ich eine sehr gute Sache, weil das hat doch für
die Demo nicht.
Naja, die Demo natürlich noch nicht, aber für die werden sie auch keinen Patch veröffentlichen. Ja. Dass halt dieser Region Lock, dass man doch mit allen aus der Welt spielen kann, finde ich gut, dass du das machen, hätte ich nicht gedacht. Also ich war überrascht, dass sie sich diesen Aufschrei da halt, diese lauten Stimmen im Netz da angenommen haben und sagen, ja gut, schmeißen wir raus.
Also. Ja, wobei ich hatte das Gefühl, das ist so aus einer Not eine Tugend machen, weil sie irgendwie sehen, so okay, so viele Wii U sind ja gar nicht im Umlauf.
Ja, wie sollten sie also sich verscherzen?
So viel einzelne Server brauchen wir da gar nicht hinstellen. Es reicht, glaube ich, wenn wir einen Server kaufen.
Und uns hast den du teilen. Eigentlich noch Call of Duty auf der Wii U? Du hast doch auch mal, ich erinnere mich noch, dass du gesagt, mir mal so erzählt hast, wenn du, ja, waren 700 Spieler online.
Nee, das haben die bei, das war hier von Giant Bomb.
Ach so.
Der Jeff Gerstmann hat das erzählt.
Ach so.
Nee, ich hab
so.
Das, nee.
Ich weiß gar nicht, genau, kam das überhaupt an für die Wii U? Call of Duty? Weiß ich, glaube ich nicht, ne? Naja. Was hatten wir sonst noch
nicht.
News?
Ey, der Kunde will Mikrotransaktionen.
Ich bewundere immer die Leute, die im Miiverse diese ganzen Zeichnungen machen. Aber da kann ich schon sagen, da werden wir nächste Woche, da haben wir ein cooles Gewinnspiel. Für unsere 10 Wii U-Besitzer, die haben gute Chancen, nächste Woche was bei uns abzugreifen. Weil wir werden da ein kleines Gewinnspiel machen, wo man da kreativ tätig sein muss und dann gibt es auch ordentlich was zu gewinnen.
Naja, Bomberman hatten wir noch, dieses 1000 Spieler Bomberman.
Das ist cool.
Das ist cool gesagt. Irgendwo, ne?
Das ist echt cool. Ja. Bomberman halt, ne?
Ja,
also aber unterhaltsam, ne? Ja.
Ich habe nur was gelesen, so man sollte am besten nur das Chatfenster ignorieren.
Ja. Für mich natürlich eine interessante Meldung die Woche war das mit Deus Ex Human Defiance. Erstmal wieder Defiance ist wieder so ein Begriff, der jetzt gerade so wieder inflationär aufgenommen wird.
Ja. Dieses Defiance Spiel. Da gibt's sogar ein Spiel, das nur Defiance heißt.
Ja, genau. Ach, eine TV-Serie, ja.
Oh, da bin ich aber auch, man auch, weiß mal auch mal gespannt drauf. Also eher auf die Serie, wobei ich mir trotzdem nicht allzu viel Hoffnung auf die Serie mache, aber ich will wissen, ob dieses Konzept irgendwo funktionieren kann. Also ich bin ich sehr, sehr neugierig drauf, wie das ankommt.
Wir werden sehen. Der Wii Mini kommt auch nach Europa, na ein Glück.
Ja.
Dieser kleine hässliche Kasten Scheißplastik.
Vor allem bei Amazon, ich glaube ich 109 Euro oder so bei der
gelistet. Ja, statt unter 100, wie eigentlich.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht den aktuellen Preis, habe ich jetzt nicht auf die Schnelle parat, aber warum sie damit so lange gezögert haben. Erst war es ja nur für Kanada. Ob sich das, ich meine, wie riesig ist Kanada, dass sie da halt diesen Markt damit extra bedienen können. Ich meine, da hätten sie eher machen sie jetzt ja auf unseren Märkten hier mehr mit abräumen können mit dem mit der nochmal abgespeckten Wii.
Ja, also
das wobei Ding ich jedem die finanzielle Mündigkeit abspreche, der das Ding kauft.
Na, vor allem gab es ja jetzt nur auch schon die normale Wii ja auch schon so oft für unter 100 Euro in irgendwelchen Sales oder sogar schon die schwarze oder so. Also, und die war ja. Und
da hast du wenigstens noch die Virtual Console.
Eben, ja, da hast du ja überhaupt noch eine wertige Konsole. Und nicht da diesen Klappdeckel da oben drauf.
Und je nachdem, wenn du die gebraucht irgendwo, hast du sogar noch den GameCube-Support, falls das für irgendjemanden tatsächlich noch ein Kaufgrund wäre. Wenn er schon noch ein GameCube hat.
Nee, also ich denke mal, dass das war's eigentlich schon so an den großen Brecher-Stories. Ich meine, es war ja so, vielleicht noch so in der Nachbereitung, dass wir ja auch ein bisschen zu Recht vielleicht kritisiert worden sind. dass wir letzte Woche ja den Sony PlayStation 4 Meeting Podcast hatten und dass der im Tenor vielleicht zu negativ war. Aber das ist, glaube ich, so, wie Johannes das auch schon im Kommentar geschrieben hat. Das Problem ist halt, dass es so in der Natur des Menschen sich irgendwie alles, was so positiv war oder gut war, erstmal so als gesetzt und gegeben anzunehmen und sich erstmal nur wieder auf das zu stürzen, was man nicht so gut fand.
Falsch läuft, ja.
Und ich denke mal, dass das im Großen und Ganzen war das schon solide und zufriedenstellend. Und zumindest bei Sony jetzt hatte ich den Eindruck, weil wenn man dieses ganze Social-Zeug mal kurz wegnimmt, dass sie immer noch an der Spielkonsole arbeiten. Ja. Und immer noch diesen Fokus haben, Spielkonsole. Und wie sie auch schon geschrieben haben, dass sie sich mit den Entwicklern zusammengesetzt haben, A, was die Programmierung angeht, aber B, auch was den DualShock angeht. Das stimmt mich zum Beispiel erstmal zuversichtlicher als das Szenario, was ich mir von Microsoft erwarte, halt so völlig auf Home-Media-Entertainment-Hub zu gehen, mit denen ich all meine Windows 8-Devices irgendwie versorgen kann. Das ist so, nee, das ist nicht genau das, was ich erwarte. Aber natürlich, man kann ja auch wenig. Ich finde es halt schade, dass so eine Spiele wie Infamous, natürlich ist super geil, aber ich habe von Infamous nur einfach ein Video gesehen, was nichts Spielgrafik hatte.
Was auch nicht besonders gut war.
Ja, aber okay, aber das ist halt es so ist geil, dass ein neues Infamous kommt. Ich sehe dann aber einen Trailer für ein neues Killzone und das sieht auch geil aus, aber das hat das Gameplay wieder auch, wie man es kennt. Also ich hätte lieber was von Infamous in live gesehen und natürlich dieser Deep-Down-Sache von Capcom, super geil, aber das ist halt, sorry.
Aber es stimmt schon, man muss mal die E3 abwarten, was da gezeigt wird. Die wollen sicher nicht ihr ganzes
Pulver
Feuer
verschießen.
Feuer entfachen.
Ja, Feuer verbrennen.
Ja. Ja, bloß kein Feuer verbrennen.
Nee, wollen die nicht. Nee. So, okay, aber wir hatten noch.
Also ist noch Uncharted, der Multiplayer wurde free to play.
Ja, genau. Danke, Jan. Das ist ja.
Ich scroll gerade noch.
Geh auf die Straße und prügel sie hinaus.
Breaking News von Jans Metz. haltet die Druckerpressen an. Das muss heute noch veröffentlicht werden. Jan, also das muss dir da selber ein bisschen peinlich sein.
Ist es auch, aber ist vorbei.
Das interessiert ja noch nicht mal, also das ist überhaupt gar kein.
Aber es gerade hier nochmal, als ich nochmal hier drauf schon vorbeigescrollt ist. Dann noch dieses, was glaube ich auch viel kommt, war dieses von AMD, diese neue Haartechnik.
Ja, die bei
die neue Haartechnik,
ja. Jan, wir haben den Newsblock jetzt abgeschlossen.
Okay, das ist ja gut.
Nein, aber Jan hat recht, das sieht geil aus.
Ja, natürlich sieht das geil aus, aber irgendwie Haare hatten wir doch oft schon. Das ist so
ja, Haare hatten wir schon, das hast du fein erkannt.
Auch schon
aber dann sieht deine
Bayonetta
noch
zum Beispiel.
Aus.
Bayonetta.
Die war haarig,
ja. Ja, die hatte ja wirklich Haarprobleme. So.
Tja.
Ja.
Hast du noch Mails bekommen eigentlich?
Ja, habe ich. Nächste Woche bei Neuerscheinung alles ruhig an der Front, Leute. Da kommt nämlich nur Tomb Raider. Oder, warte mal, man darf nicht vergessen, die nächste Woche ist ja noch ein bisschen länger. Nein, SimCity kommt nächste Woche ja auch schon.
Oh,
da freut sich der Jan natürlich schon wie ein Knopf ins Ohr. Und was auch noch kommt, ist das Castlevania Lords of Shadow.
Für den 3DS.
Für den 3DS, genau. Nee, für GameCube, Jan.
Na, kommt auch noch eins
für Xbox und PS, oder? Hm? Für PlayStation und Xbox kommt da auch eins, oder?
Ja, Lords of Shadow 2. Und das ist jetzt dieses...
Mirror of Fate.
Ja, Mirror of Fate. Zwei, Lords, genau, Mirror Lords of Shadow, Mirror of Fate. Oh. Was so diese 2D, 3D-Mischung ist aus von der Seitenperspektive, aber so ein bisschen so wie God of War. da bist du wieder an Bord, wa? So. Also die drei Sachen. Ah, ich bin auch gespannt auf SimCity.
Ich bin gespannt. Ich hoffe nur, wenn ich. Hast du das? Kommen wir gleich noch als Linktipp. Der gute André Peschke hat wieder ein Interview führen dürfen mit, war es Ocean Quigley, dem Producer? Oder was? Mit Will Wright sogar. Ich nehme Ocean Quigley, glaube ich. Hat er für GameStar veröffentlicht. Und waren ein paar Sachen dann auch über so DLCs und so. Und er konnte meine Gedanken zerstreuen, meine Bedenken nicht zerstreuen. Dass es so größere Städte und all die anderen Sachen demnächst als DLC oder so gibt.
Ja, toll.
Weil das ist, ich fürchte wirklich fast, also DLC wird eine Menge kommen und auch die Preise sind ja dann schon.
Ja, das hat sich ja schon abgezeichnet, dass es da so meine Stadt und sowas da, dass es so Pakete gibt und so. Und das.
Und meine, gut, es gibt jetzt zum Start gibt's dieses Heldenset, dann gibt es diese drei Städte, Steel-Set, da wird es noch mehr geben. Ich meine, SimCity in der Vergangenheit, es gab. Es gab im Mittelalter, also für diese ersten so, fürs 2000er gab es ja so viele Szenarios A noch und es gab auch so Zukunftsstadt, Mittelalter und hast du nicht gesehen. Alles irgendwelche so Städteskins, also da, ich fürchte, da kommt noch eine Menge nach.
Du sagst es schon richtig, du fürchtest.
Ja, also weil es halt wirklich.
Ich habe auch den Eindruck, dass das halt früher kam, dass halt eben nach einer Weile, damit das Interesse für das Spiel, damit die Fans, die da schon seit Monaten spielen, halt Nachschub bekommen. Und jetzt ist das so von vornherein alles auf der Roadmap schon so.
Ich
Das
bin mal
ist das.
gespannt, ob es auch so, ich glaub, der Landschaftseditor fehlt, glaube ich, auch noch. Dass ihr dir wenigstens halt, ich weiß nicht, so ein Regionseditor. Oder ich weiß nicht, ob du da wieder so ein Zahlen-Schiebregler-Ding hast oder so.
Ja, das,
Weil,
dazu sagen sie ja mal genauso wie dadurch, dass die Gebiete nicht so groß sind, so irgendwie eine echte Städteplaner, die müssen auch mit so kleinen Gebieten arbeiten und so.
ja, mein
Vermutlich
Gott,
sagen
aber.
die auch, die können auch keine Berge versetzen.
Ja, aber sie haben halt diese Tools auch in der Vergangenheit einfach schon so extra verkauft.
Ich warte
Bevor
ja
sie die
nur
halt so mit beigepackt haben.
auf SimCity Stuttgart 21. Oder wo du irgendwie 3 Milliarden zur Verfügung hast, aber 5 Milliarden brauchst und am Ende nichts baust.
Ja.
So. Nee, wir haben noch ein paar E-Mails. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns schreiben wollt, ist redaktion@arrowaregames.de. Der Draht, um in diesem Podcast oral verewigt zu werden. Und so getan hat es der Sebastian Schade. Hey, Area Games Team, meine Frage bezieht sich mal auf eure Lieblingsgenres. Meins ist das Genre der japanischen RPGs. Durch ihre meist sehr ausgearbeiteten Stories kann man, oder vielmehr konnte man, in das Spielgeschehen eintauchen. Meine Favoriten sind hier Persona 3 und 4 und natürlich alle Final Fantasy-Teile bis einschließlich Teil 10. Also auch da scheint die Liebe schon so mit 12 und 13 abgekühlt zu sein. Was sind eure Lieblingsgenres und welche Spiele würdet ihr empfehlen? Jan, du alter Shooter- und Rennspielfan.
Danke, naja, Rennspiele, Forza, Gran Turismo, Dirt, so die großen Reihen. Kann man eigentlich, macht man eigentlich nie wirklich was mit, viel mit falsch. Dann so Sachen wie SimCity, die Fugger, was ich demnächst hoffentlich wieder mal irgendwo rauskramen kann. Klar, Rollenspiele spiele ich auch sehr gern, aber eher westliche. Japanische nur so ab und an oder so einzelne Titel, weil mir viele sind mir dann doch so zu hardcore oder einfach zu sehr stehen geblieben irgendwo. Und bei Japanischen ist das immer so auch eine Sache mit den Charakteren. Also Tales of Vesperia, habe ich ja schon zu oft gesagt.
Ja, du hast ja immerhin Final Fantasy 13-2 auch durchgespielt.
Ja, ich werde wahrscheinlich auch
13 Droh.
13 Droh. Lightning Returns.
Das heißt ja gar nicht mehr 13-3, oder? Das heißt ja nur.
Das heißt nur 13,
Ja.
nein, Lightning Returns, Final Fantasy 13.
Ja.
Damit ja keiner denkt, man müsste die davor gespielt haben.
Genau, ja.
Also ich werde das wahrscheinlich auch noch durchspielen, einfach um zu wissen, wie es weitergeht. Aber viel Hoffnung auf eine coole Erfahrung habe ich so nicht wirklich. Aber das sieht dann, dass eher wenig bisher wirklich so Gameplay oder viel gezeigt wurde. Ich weiß nicht. Ich kann es an dem bisherigen Material nicht so einschätzen. Aber spiele ich noch gern. Ja, Shooter immer mal wieder, aber ist nicht so wirklich so mein Lieblingsgenre. Also Lieblingsgenre, das mir so Rollenspiele oder so Mischmasch-Dinger wie Deus Ex halt viel, viel lieber.
Ja, ist schwer zu definieren als Genre immer. So
Ja,
Action-Rollenspiele,
es ist halt,
Action-Shooter-Rollenspiele.
ja,
Hybriden.
es ist halt immer mehr so verschwommen. Also früher konntest du ja sagen mit Shooter, okay, dann ist das halt Quake, Unreal Tournament und Co. Aber heute ist es sehr verschwommen. Aber hauptsächlich doch so Rollenspiele, Autorennspiele oder Rennspiele allgemein so.
Oh.
Und zu Simulationen. So Handelkram.
Florian, Alex, hauptsächlich Point and Click ist so
Ah!
meins. Was es
Eigentlich?
fast gar
Jetzt
nicht
bin ich
mehr gibt.
überrascht.
Ja,
Wieso?
eigentlich.
Was dachtest du, God of War?
Ja. Das wäre jetzt für dich ein Genre. God of War.
God of War. Mein Lieblingsgenre.
Mein Lieblingsgenre ist God of War, mein Lieblingsspiel ist God of War. Worauf spielst du am liebsten? Auf God of War. Auf meiner God of War-Konsole.
Dein Lieblings-Soundtrack? Kratos Stimme.
Ja.
Oh. Ja, Point and Click, was soll ich dazu sagen?
Naja, wenn das dein Lieblingsgenre ist, dann ist das so.
Dann ist das so,
Ja,
ja.
ist das so.
Gibt ja nicht sonderlich viel Neuere, was ich jetzt groß empfehlen könnte. Die ganzen Sachen von Daedalic kann man empfehlen, so Aetna und so.
Fieberst ja schon Deponia 3 entgegen, wa?
Bitte?
Dann fieberst du ja schon Deponia 3 entgegen.
Aha.
Ja.
Nein.
Warum nicht?
Machst du die nicht so?
Oder? Ich habe das 2 noch gar nicht gespielt.
Ach so.
Deswegen. Dafür, dass es dein Lieblingsgenre ist, bist du ja voll unterwegs in dem Genre.
Echt? Ja, super.
Ja. Ja, mein Lieblingsgenre war mal Weltraumflugsimulation. Das ist aber schon eine Weile her, aber es kommt ja alles wieder.
Weltraumsimulation. Ich spiele auch noch sehr gerne.
Ja. Und ja, ansonsten momentan auch immer noch diese komische Mischung aus Rollenspiel und Shooter, die halt zu selten bedient wird. Aber die natürlich jetzt wieder mit Bioshock Infinite erstmal wieder Nachschub bekommt. Und ansonsten eben auch noch ein bisschen Rennspiele. Aber das sind halt so Sachen, die mein Lieblingsgenre sind. Die anderen Sachen ist halt immer so, man spielt sie mal ganz gerne und so, aber da... Also ich weiß, was nicht meine Genres sind.
Sportspiele?
Sportspiele, genau, überhaupt gar nicht. Und
das stimmt.
JRPGs eigentlich auch nicht so richtig.
Beat'em-ups
auch gar nicht. Ja, also da ich kann mich eher abgrenzen mit dem, was ich nicht so mag, als was ich so mag.
Ist tatsächlich leichter, ja.
Ja. Okay, aber grundsätzlich bin ich schon bereit, irgendwie überall mal reinzugucken. Nur aus Interesse meistens. Also, aber ich heiße nicht, dass ich dann lange gerne spiele. Also. Ja. So, dann haben wir noch was zwar von dem Norbert, etwas länger. Erstmal danke für den Podcast. Dann, euer Podcast ist super, aber ich muss ganz oft laut Nein schreien, wenn ihr nur wieder Halbwahrheiten erzählt. Und jetzt hat er einige Halbwahrheiten aufgezählt. Die Xbox ist seiner Meinung nach genauso wenig wie die PS3 eine PC-ähnliche Architektur. Dafür kann ich euch gerne diverse Bücher empfehlen, damit ihr versteht, was Architektur und so weiter bedeutet.
Nein, danke.
Zum Beispiel RISC gegen CISC-Prozessor-Architektur.
Das habe ich schon gelesen.
Wenn ihr euch die Konsolen der letzten 15 Jahre anschaut, werdet ihr merken, dass alle Konsolen immer mit IBM-CPUs beliefert worden sind, sodass wir auch bei der PS4 und der nächsten Xbox so bleiben. Das ist mein Tipp für heute Abend. Gut, Norbert. Fail! Also erstmal kommt ja anscheinend ganz deutlich der nächste Chip von AMD und nicht von IBM bei der PlayStation 4. Also die Wette hast du verloren. Und ansonsten muss ich nur sagen, was die Architektur angeht, das mag stimmen, vielleicht. Auf der anderen Seite, was die Xbox eben so sehr nah an den PC rangebracht hat, war einfach die Software-ähnliche Unterstützung von DirectX und den ganzen ähnlichen Bibliotheken, die auf der Xbox 360 genauso dieselben waren, die auch auf Windows-Systemen benutzt
worden
sind.
War das Xbox 1 war das so ein Windows-Embed-Ding und steckt den Celeron drin und du konntest normalen RAM auch nachmodden. Also ich meine, es gab ja halt so... Ja.
Also die erste Xbox hat auf alle Fälle als Betriebssystem Windows 2000 Kerne, genauso wie die Dreamcast den hatte. Die Dreamcast hatte kein Windows 2000 Kerne, sondern so ein Windows ME oder Windows Portable Kerne oder irgendwie sowas. Oder Windows CE hieß sie, glaube ich, so für transportable Geräte. Aber ich glaube, wir sind da nicht so unterschiedlich, aber auf alle Fälle war halt die Xbox-Struktur immer ein bisschen PC-ähnlicher. Und auch wenn bei einer Konsole das Mainboard-Layout und die Arbeit wie Grafik und CPU miteinander arbeiten unterschiedlich sein können, war auf alle Fälle die Software-Bibliotheken bei der Xbox halt dementsprechend easy, dass man wirklich sehr, sehr leicht Portierung machen konnte. Während man zum Beispiel bei der PlayStation eben nicht aufs alte Software-Bibliotheken so wie DirectX oder so zugreifen konnte, sondern glaube ich so vor allem auf so OpenGL oder ähnliches und dann teilweise direkt gucken musste, wie man die 7 Prozessoren anspricht. Aber Norbert legt noch nach. Dann nochmal zu den Stories. Ihr behauptet immer, dass ein Spiel keine Geschichte erzählen kann, das sehe ich nicht so. Als Gegenbeispiel nehme ich mal Metal Gear Solid 1 bis 4. Siehst du, Flo, hörst du gut zu. Die Spiele erzählen eine gute und interessante Geschichte mit Charakterentwicklung etc. Natürlich bringt es einem gerade 18 Jahre alten Zocker nichts, mit Metal Gear Solid 4 einzusteigen, wenn er 1 bis 3 nicht gezockt hat, da er nicht versteht, wie die einzelnen Charaktere sind und was die so ausmacht. Spec Ops zum Beispiel hatte auch eine super Story. Zwar hatte die Story nicht dazu geführt, dass man zweites Mal durchgezockt hat, aber im Gegensatz zu anderen Spielen erinnere ich mich wenigstens an die Geschichte von Spec Ops.
Macht er da sein Argument nicht selbst ein bisschen kaputt?
Weiß ich nicht.
Wenn er 2 aufzählt und sagt, andere Spiele, da erinnert er sich nicht an die gute Story?
Das war, glaube ich, nur ein Argument von ihm, um zu zeigen, dass Spec Ops für ihn eine gute Geschichte hatte.
Ja, hat er auch vollkommen recht. Ja. Also es war halt eher das lahme
Haben wir doch auch gesagt, oder?
Das lahme Deckungsshooter-Geballer, was halt zumindest also die Wertung
vermisst. Wobei ich natürlich gerne mal, also ich würde ja gerne mal Metal Gear Solid Fans mal wirklich treffen, die mir einfach mal so aus dem Stegreif so die Timeline erklären können.
Ja, oder die, die Geschichte mal zusammenfassen,
das hätte ich mal gerne.
So halbwegs. So
ich habe nämlich für Rising habe ich nach einer Zusammenfassung gesucht, aber das sind ein paar Seiten.
Ja, das glaube ich.
Und dann hat Norbert noch ein weiteres Problem. Was haltet ihr von dem Tomb Raider Reboot? Das haben wir ja nur heute schon kurz zusammengefasst. Das ist doch nur billige Abzocke, oder? Man nimmt also eine bekannte Spielserie, tauscht den Skin der Figur aus, löscht die gesamte Vorgeschichte, ignoriert, wie der Charakter der Figur damals war, ändert das Spieldesign und die Mechanik und behält am Schluss nur noch den Namen. Die hätten Lara Croft einfach sterben lassen können und das Spiel Jacqueline Berger nennen können. Das hätte genauso viel mit Tomb Raider zu tun gehabt, wie das neue Spiel haben wird. Naja. Also dann nehmen wir mal als bestes Beispiel, was man mit Tomb Raider vergleichen kann, finde ich, ist der Reboot von Star Trek im Kino. Da kann man auch sagen, die haben alles in hübsch und neu und die Figuren haben alle noch denselben Namen und die verhalten sich noch halbwegs so, aber im Grunde ist es natürlich auch super extrem actionlastiger geworden. Wenn man sich anguckt, wie der J.J. Abrams Star Trek Film ist, der ist halt ein modernes Popcorn-Kino, wo viel passiert und muss man sagen, die alten Star Trek-Filme, auch die Next Generation-Filme oder ähnliche, waren auch schon immer actionhaltiger, weil man immer gesagt hat, wenn im Kino kannst du halt nicht 90 Minuten lang irgendeine Geschichte erzählen, so wie auf diesem Planeten gibt es ein Problem mit der Wasserversorgung. Also das geht halt nicht. Du musst im Kino halt immer ein bisschen größer sein. Aber ich finde jetzt dieses, also ich würde das Tomb Raider-Modell jetzt noch nicht als Abzocke verstehen. Ich finde, das ist für mich ein legitimer Reboot bisher. Und dass man es actionlastiger macht, das ist ja nicht so, dass das jetzt so von 0 auf 100 kommt, sondern das ist ja schon eine Entwicklung, die auch in den vorherigen Tomb Raider-Spielen schon so passiert ist. Also, ich meine, bei Tomb Raider 2 warst du plötzlich in Venedig unterwegs und so, musstest auch mehr gegen Menschen kämpfen. Und auch schon bei den neuen, also bei Legends und Underworld, hast du ja auch schon ziemlich viel geballert. Natürlich nie so viel wie jetzt, das ist klar. Das war immer ein Nebenschauplatz, aber noch finde ich, weiß ich nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach durch die hübsche Lara irgendwie so verblendet, dass ich nicht mehr sehe, wie eigentlich dieses
darauf
Franchise...
Darauf würde ich sehr viel Geld setzen.
Hä? Ja, darauf würdest du viel Geld setzen? Na, du hier. Du, also es ist ja wohl natürlicher, auf so eine hübsche, junge Lara zu stehen, als wie du auf so ein Skinhead, der irgendwie nur alle Menschen töten will. Ja?
Also überleg mal deine
Kratos. Mir ist der gute Mann sympathisch. Hinterfrag mal deine Kratos-Liebe. So, und das Letzte, was Norbert noch auszusetzen hat, und damit haben wir den E-Mail-Blog auch abgeschlossen, ist, als Letztes für dich, Alex, oder für alle, die Resident Evil 4, 5 oder 6 gut fanden, Dead Space 3 aber nicht, kann ich nur sagen, damit kann er mich gar nicht meinen, weil mich hat weder Resident Evil 4, 5 oder 6 doll interessiert. Eure Auseinandersetzung mit dem neuen Dead Space hat mich stark an Resident Evil 4 erinnert. Die haben einfach die Serie gefickt, indem die meiner Meinung nach nachdem die meiner Meinung nach einfach nur mehr Action eingebaut haben. Solange wir alle wie die Idioten auf Alien, Colonial Marines, Battlefield, Call of Duty, Far Cry 3 stürmen und sofort kaufen, wird sich in der Industrie auch nicht viel ändern. Gibt auch keinen Grund dafür.
Emo-Norbert.
Emo-Norbert. Emo-Norbert spricht damit eine, leider ganz simple Tatsache aus, nämlich das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Und solange eben das wirklich so ist, und die Leute alle nur Actionspiele kaufen, darf man sich nicht beschweren, wenn Lara plötzlich actionhaltiger wird. Und wir werden sehen, ich denke mal, ein großer Test wird Bioshock Infinite sein. In beide Richtungen. Zum einen, wie sich das Ding verkaufen wird, um mal zu sehen, ob so Spiele mit ein bisschen mehr Anspruch nicht auch noch funktionieren. Zum anderen, ob es überhaupt noch ein Spiel mit ein bisschen mehr Anspruch ist. Oder ob auch Bioshock Infinite jetzt einfach schon so diese Action-Kurve genommen hat und man eigentlich da nur noch irgendwie durch diese Wolkenstädte da sich durchballert und zwischendurch dann nochmal irgendwie kurz nochmal die Plasmide wechselt.
Und ob dann das Geld reicht, um den Vita-Ableger doch nochmal anzufangen.
Den wird es nie geben. Weil Candy Wein hat ja schon klar Verständnis gemacht, dass irgendwie Sony da Geld rüberreichen muss. Und das macht Sony nicht. Und das zeigt nur wieder, wie bizarr blöd und man möge da den Podcast vor 50 Ausgaben nochmal abspulen. Wie berechenbar das auch damals war, als der auf die E3-Bühne gegangen ist, bei der Vita-Präsentation gesagt hat, hier, Bioshock wird kommen, ich zeige euch überhaupt nichts außer ein Logo und genauso viel gibt es jetzt immer noch davon. Und also für die Vita jetzt zu programmieren, schon gar nicht so große Spiele exklusiv für die Vita, halte ich momentan für ein riskantes Unterfangen. Mhm. Das sage ich euch, wie es ist. Puh. Tja, nächste Woche.
Katharsis.
Da geht's nächste Woche geht's los. SimCity.
Ja.
Tomb Raider Test. Ist es eine 8 oder eine 9? Ist es doch noch eine 7 geworden? Oder eine 10? Man weiß es nicht.
Oder eine 5 von 10.
Oder eine 5 von 10.
Wenn sich rausstellt, dass Lara am Schluss ein Mann war.
Ja. Und Kratos heißt.
Oh Gott.
Wir werden sehen.
Ich habe gerade ein ekliges Bild vor meinem Augen, wie Kratos sich so dieses Lara-Kostüm von dem rausreißt und sagt, guck, ich bin's, der Kratos.
In der Tat ekelig. Nee, wir werden sehen und wir werden es hören vor allem, wenn wir dann nächste Woche die 180. Ausgabe des Euro Games Cast haben, wieder eine kleine runde Nummer. Ja. So.
Oh. Gibt's einen Kuchen?
Nein. Oh. Du willst ja keinen. Ich bringe heute Eis mit, willst du nicht. Also warum
ja,
ich
sorry, nächste Woche... aber ich esse halt im Winter kein Eis.
Ja, sorry, dass ich schon Frühlingsgefühle habe, ja. Dank Lara. Für dich mit deiner, in deiner Kratos-Welt.
Blauer Himmel.
In deiner Kratos-Welt ist immer
im
Winter.
Im Winter gibt's blauen Himmel.
So, wir streiten uns jetzt hier noch in Ruhe zu Ende und wir wünschen euch aber trotzdem ein sonniges, frühlingshaftes Wochenende mit schönen, warmen Plustemperaturen. Soll ja so werden. Ja. Und bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Und mit wir sind gemeint der Alexander Vogt,
der Florian Preiser
und der Jan.
Smets heißt er übrigens, falls ihr nachgoogeln wollt.
Smets, bitte.
Diese ganze Kickstarter-Scheiße. Live von den Frontlinien.
Warum seht ihr aus wie Menschen, quatschen aber wie Idioten? Machst du das mit dem Gyrosensor oder?
Das war ich mit dem Gyrosensor. Das war ich mit dem Dönerstick.
Hallo, ich bin Alexander Vogt und Gyros 3D würde sich ja ganz witzig machen draußen 3DS. Was wäre das toll, wenn das alles 3D wäre? Mein Name ist Johannes Kruhn und ich empfehle dieses Jahr bei Nori Domain. Das ist für mich sowas wie Borderlands, nur halt ganz anders.
Täglich zweimal auf Era Games gehen, mindestens, also eigentlich stündlich. Nicht zu verpassen.
Wow. Bam, bam, bam. wow. Bam, bam, bam.
Wie geil ist das denn? Yeah. Ja, aber schon da wieder. Ja, aber schon da wieder. Ja, aber schon da wieder.